Ihr hört jetzt gleich die letzte Folge des Mitgedacht-Podcasts im Jahr 2022. An der Stelle wollten wir uns unbedingt nochmal für euren Support über das gesamte Jahr bedanken. Wer uns zum Jahresende noch unterstützen möchte, kann das weiterhin über Patreon tun. Infos dazu findet ihr im Link in der Folgenbeschreibung. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei der Folge. Natürlich, wie immer, ist Feedback und jeglicher Input dazu im Nachhinein willkommen. Freuen wir uns drüber. Viel Spaß.
Stadion am Böckelberg, die dynamische Elf der Borussen aus Mönchengladbach.
Besser kann man eigentlich kaum noch spielen.
Ich finde, Borussia Mönchengladbach hat einfach immer dafür gestanden, ja, ganz viel mit Ballbesitz zu spielen.
Mit Daniel war es so, dass ich angefixt war, dass ich gesagt habe, der passt genau in die Philosophie des Clubs.
Das kann man auch den Fans so sagen, dass es immer noch was Besonderes ist, für Borussia Mönchengladbach zu spielen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Mitgedacht-Podcast Folge 75. Wir sind im Borussia-Park und wenn ich wir meine, dann meine ich diesmal eine ganz, ganz große Runde, denn wir haben nicht nur eine kleine lustige Reisegruppe hier am Start mit Fotograf Fabio. Danke schon mal für alle Bilder, die du machst. Wir haben auch noch Olli dabei, unseren Mitgedacht-Mitgründer, der so ein bisschen im Hintergrund mit einem Fragenkatalog gearbeitet hat. Und bevor wir jetzt den Protagonisten begrüßen, natürlich erst noch dich, David. Schön, dass du auch dabei bist.
Hi Christoph, hi an all die Zuhörer. Ja, du hast gerade schon eingeleitet, nicht nur wegen der Reisegruppe, ein besonderer Tag. Wir sitzen hier gerade in der Loge im Borussia-Park für unsere letzte Folge des Jahres, Jahresabschlussfolge. Und wir sitzen, das haben wir letzte Woche ja schon angekündigt, nicht alleine hier. Wir haben an dem Interview lange gefeilt, lange gehofft, dass wir das hinbekommen. Jetzt ist es soweit, wir freuen uns und freuen uns natürlich auch, wir haben ja um Fragen gebeten, dass da zahlreiche auch User- oder Zuhörerinnen, Zuhörerfragen jetzt hier dabei sind. Und wir treffen den Mann, der im letzten Jahr wahrscheinlich die gesamte Klaviatur des Profifußballs einmal im Schnelldurchlauf mitgemacht hat. Borussias Geschäftsführer Sport, Roland Wirkus. Hallo Roland.
Ja, hallo zusammen.
Hallo Roland, wir freuen uns sehr. Das Jahr nähert sich ja jetzt so dem Ende. Es ist ein Kalenderjahr, das für dich, glaube ich, offen gesprochen sehr aufregend war. Da nehme ich jetzt, glaube ich, nichts vorweg. Du wirst es uns gleich nochmal erklären. Jetzt wollen wir das Interview auch so ein bisschen zum Anlass nehmen, mit dir nochmal zurückzugucken, vielleicht auf so ein paar Leuchtturmereignisse, die es da auch gab in diesem Jahr, die dich geprägt haben, wie sie dich vielleicht geprägt haben. Fangen aber vielleicht natürlich erstmal an mit einer Frage nach der Aktualität. Es ist spielfreie Zeit. Heißt das jetzt auch für dich ein bisschen runterfahren? Ist es ruhiger? Oder wie ist das gerade so für dich, diese Phase? Hast du trotzdem viel zu tun? Was machst du so?
Ja, also Fußball kann schön sein, ne, wenn die Spiele nicht wären. Es ist letztendlich so, dass wir jetzt schon gucken, uns den Transfermarkt anschauen. Wir gucken, was kann passieren, bereiten so ein paar Dinge vor. Ja, und man guckt natürlich trotz alledem Weltmeisterschaft, gar keine Frage. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Vergabe nach Katar war ein großer Fehler, das muss man schon sagen. Trotzdem muss man das trennen vom rein Sportlichen. Und da haben wir ein paar Jungs, die in Katar sind, dort Fußball spielen. Und die will man natürlich vernünftig begleiten, das ist doch klar. Hab mit dem einen oder anderen schon geschrieben und das gehört dazu. Und dann guckt man natürlich gerade die Spiele, wo unsere Jungs dann dabei sind.
Und wenn du mal abschaltest, gestatte die Frage noch, also es ist ja jetzt gerade schon, dass so dieser aktuell pressierende Druck des Alltags, dass der raus ist. Wenn du jetzt gerade mal dir irgendwie vielleicht auch mal mit der Familie ruhige Minuten nimmst, also wie kommst du so zur Ruhe aktuell?
Indem ich Amateurfußball gucke.
Habe ich gesehen, du warst bei der U23.
Ich habe U23 geguckt, weil das interessiert mich einfach. Ich habe davor U19, U17 geguckt, weil das ist ein Teil unserer DNA und ich muss doch wissen, was dort abläuft und guck aber auch die Spiele dann meiner Jungs gerne, fahr nach Odenkirchen, guck da meine beiden jüngeren Söhne, fahr nach Wickrath, guck meinen älteren Sohn, weil das Fußball macht einfach Bock und unabhängig von Liga gibt's jetzt die Zeit, das mal zu schauen und dann macht man das und gerade so was U23 angeht und U19 ist man gut vorbereitet, weil man plant ja auch die kommende Saison, gibt's da Jungs, die interessant sind, die sich gerade ins Blickfeld spielen. Alles das will ich, ich brauche viele Dinge, die muss ich selber fühlen und deswegen gucke ich viele Dinge selber. Nicht, dass es heißt, ich vertraue keinem meiner Leute im Team, Quatsch, wir haben ein super Team. Aber wenn du das selber gesehen hast, hast du nochmal einen Eindruck und kannst mitreden. Ich will mitreden. Ne? Und sonst kannst du ja nicht mitreden. Das ist ja blöd.
Grüße an der Stelle übrigens an alle ohne Küchener, die uns zuhören. Da ist ja auch eine große Community.
Und du hast jetzt übrigens ganz spannend, du sagst, du schaltest ab, indem du so ein bisschen Amateurfußball, Jugendfußball schaust, also vom Fußball abschalten mit Fußball. Du hast aber, und ich glaube, da werden wir im Laufe der Folge auch drauf kommen, dass das ja nicht nur zur Borussia-DNA gehört, sondern auch sehr, sehr viel mit deinem Weg bei der Borussia und mit deinem persönlichen Karriereweg zu tun hat, dieses Jugendfußball, Amateurfußball-Thema. Du hast die WM gerade schon angesprochen. Ich glaube, die ist ja gerade unter Fußballfans. Du hast die Vergabepraxis gestriffen. Irgendwie im Moment ein kontroverses Thema. Jeder hat irgendwie eine Meinung dazu. Es gibt Leute, die interessiert. Es gibt Leute, die interessiert es nicht oder weniger. Wir haben aber beim letzten Mal in so einer Folge, aber auch irgendwie mal so privat so ein bisschen drüber gequatscht, ey, diese WM, die jetzt so kontrovers ist, haben das als Anlass genommen, uns mal an andere WMs zurückerinnern und haben so, das war meine Lieblings-WM, bei der habe ich total krass noch mitgefiebert. Jetzt sind wir ja ungefähr ein Alter, verzeih's mir, wenn ich dich da so ein bisschen rausnehme. Was war dann, deshalb wäre deine Perspektive spannend, wenn du eine WM hättest, wo du sagst, ey, das ist die WM, die lässt mich immer noch mega in Nostalgie aufgehen. Welche wäre das gewesen?
Ja, das ist die, wo wir selber Ausrichter waren, nämlich in Deutschland. Warum? Weil da habe ich sehr viele Spiele selber gesehen, bin viel gereist, damals noch als Jugenddirektor oder sogar als Trainer, soweit ich das weiß, und als Fan. Und deswegen erinnert man sich da gerne zurück. Ich habe in Berlin, glaube ich, Deutschland gegen Kolumbien, glaube ich, war es, geguckt. Habe hier in Köln Ukraine gegen Schweiz geguckt. Hatte noch ein drittes Spiel in Gelsenkirchen. Ich glaube, Serbien war es, die ich gesehen habe. Also es war eine geile WM mit geilen Partys auf der Straße. Das ist ja so das, was du jetzt nicht hast. Ne? So dieses Feeling, Sommer, es sei denn, du bist irgendwo auf den Kanaren gerade und kannst da Fußball gucken, kannst ein bisschen WM gucken. Hast du ja jetzt hier nicht. Dieses Feeling gibt es momentan nicht und das drückt schon ein bisschen. Das muss man sagen, findet dann eher in den Haushalten statt. Jeder sagt, ich gucke die WM nicht und ich glaube, von dem ist viel gelogen. Weil es gucken sehr viele die WM, glaube ich, weil da geht es um Sport. Alles andere, wie gesagt, sehen auch wir sehr, sehr kritisch. Ne? Vergabepraxis, Werte, die gelebt werden. Und die sind halt nicht adaptiv mit den Werten, die wir leben wollen. Und trotzdem, der Sport spielt schon eine Rolle. Und dann guckt man WM und natürlich auch jetzt.
Übrigens spannend, dass du hast, glaube ich, drei Spiele genannt, die du gesehen hast. Waren es wirklich nicht mehr, weil ich hätte gedacht, es wären ein paar mehr. Und du hast Gelsenkirchen angesprochen. Da war das einzige Spiel, was ich live im Stadion gesehen habe. Polen-Ecuador damals. Ist nicht der größte Kracher, aber ich war froh, überhaupt was abbekommen zu haben.
Ja, es gab ja nicht überall Karten. Ne? Das Problem war ja, wie kamst du an Karten? Das war so gerade für das deutsche Spiel war so das Problem. Verlost damals, oder? Die wurden verlost und wir hatten, glaube ich, Zugriff oder einen Erstzugriff in einem Club. Aber ja, war eine coole WM, wo du in Berlin auf der Fanmeile waren wir mit der ganzen Family. Das waren coole Events. Du hast viele Partys im Haus gehabt, wo du dann Fußball gucken angesagt war, aber nicht nur drin, sondern auch draußen. Ja, das war geil. Das war eine gute Geschichte. Und eine WM ist halt, sollte immer was Besonderes sein.
Und lass uns dann schon vielleicht noch einmal, weil du es auch gesagt hast, eben, dass ihr das kritisch seht, vielleicht einmal diese kritischen Stimmen aufgreifen. Du hast es ja auch bei der U23 gesehen. Die aktive Fanszene hat sich dazu entschieden, auch ein paar Spiele zu besuchen, um ein Kontrastprogramm zu setzen. Verstehst du schon, dass, sagen wir mal, viele aktive Fans besonders, ich schließe uns da jetzt mal ein, sich vielleicht auch eine klarere Position gewünscht hätten vom gesamten deutschen Fußball, jetzt sprichst du für Borussia, nehme ich auch mal die Vereine mit rein, gegen diese WM vielleicht auch in den letzten Jahren? Das ist mir persönlich etwas auf der Strecke geblieben.
Ja, genau das, was du sagst. Ne? Man fängt jetzt an, das Ganze zu kritisieren. Man hätte es vorher sehr wahrscheinlich viel, viel intensiver kritisieren müssen. Und die Kritik ist völlig berechtigt, weil jetzt ist es unfair den Sportlern gegenüber, die quasi diese WM spielen. Und für manche ist es vielleicht die einzige, die sie spielen werden. Es gibt ja nichts Schöneres als Fußballer. Du träumst davon, irgendwann mal eine Fußball-Weltmeisterschaft zu spielen, dran teilzuhaben, vielleicht Weltmeister zu werden. Und das ist nicht fair, dass genau jetzt die Diskussion anfängt. Sie hätte deutlich früher, aber dann auch gleichbleibend, was die Intensität der Diskussion angeht, bleiben müssen. Also da muss man sich hinterfragen als Sport, als Verband, gar keine Frage. Und deswegen kann ich das völlig verstehen.
Wenn, also Christoph hat ja gerade so ein bisschen darauf abgezielt zu fragen, warum denn jetzt, ja, vielleicht Vereine wie Borussia da nicht früher interveniert haben und jetzt gab es ja diese ganzen Dokus auch in den letzten Monaten. Klar, ich verstehe dich, man kann das kritisch sehen, warum gab es das vor 5 Jahren noch nicht? Andersherum, wieso kam das denn nicht auch proaktiv von den Vereinen oder aus dem DFB? Und wenn wir dann auf diese, ja, sagenumwobene Reise von Kalle Rummenigge, wo er mit zwei Uhren im Gepäck zurückkam, heute vorbestraft ist, zurückschauen, dann hat er nun mal auch was mitgebracht, was für die ganze Bundesliga war, nämlich ein schönes Paket an mehr Fernsehgeldern. Liegt da vielleicht dann auch, muss man so ehrlich sein, in den Vereinen auch, dass da auch ein Grund dafür liegt, dass es eben jetzt sehr spät kam,
diese Kritik? Ich kann es nicht genau sagen, es ist rein spekulativ, wenn man das jetzt aufgreift. Es kann natürlich eine Rolle gespielt haben, aber nochmal das jetzt wirklich so zu bestätigen, das kann ich nicht. Es wäre auch nicht fair, muss ich ehrlich sagen.
Hast du recht, verstehen wir. Und kommen dann weg vom Thema WM, das wir auch zu gar keinem so großen machen wollen, aus den Gründen, dass du eine berufliche Perspektive hast, ist ja auch komplett klar. Und dass du das Spiele schauen musst, wir verstehen jeden, der dann am Wochenende Oberhausen gegen Gladbach U23 schaut. Auch sehr, sehr gut. Kommen wir zu deiner Zeit bei Borussia. Wir haben hier eben schon, als wir gewartet haben, aufgebaut haben, ein bisschen gescherzt. Du bist länger bei Borussia, als einige von uns leben. Jetzt, ich glaube seit 1990, ne?
Ja, genau. 1990. Ja. Angefangen, ganz, ganz komische Geschichte. Ich habe damals gespielt in Odenkirchen in der Jugend und hatte immer schon Bock, Jugendmannschaften zu trainieren. Und damals war das in Odenkirchen so, jeder Spieler, der in der ersten Mannschaft gespielt hat oder A-Jugend, musste auch eine Jugendmannschaft trainieren. Und ich habe damals angefangen mit einer E-Jugend, die ich trainiert habe. Und das hat unheimlich Bock gemacht, den Jungs was beizubringen, was zu vermitteln. Das ist so das, was geil ist, weil du kriegst sofort eine Rückmeldung für deine Leistung. Nämlich das Ergebnis in der Regel ist die Rückmeldung für das, was du in der Woche zumindest gemacht hast. Und das war eine geile Geschichte, muss man klar sagen. Und das hat unheimlich Spaß gemacht. Und ich habe dann nach einer E-Jugend durfte ich eine C-Jugend in Odenkirchen machen und bin dann, das war ein Novum und das hat mich total stolz gemacht, bin Hallenstadtmeister geworden mit einer B-Jugend von Odenkirchen 0507, hat es noch nie im Leben gegeben, Mannschaft war cool. Und auf der Tribüne waren wohl entscheidende Leute von Borussia, die gesagt haben, guck, hör dir den Schreihals an, da muss da was hinterstecken. Wenn die Meister werden, Stadtmeister werden, dann kann das nicht nur die Qualität der Spieler ausmachen, sondern da muss auch mehr dahinter sein. Hat man mich angesprochen und nochmal, wenn du hier geboren bist in Mönchengladbach, gibt es nichts anderes als Borussia Mönchengladbach. Und das war bei mir so und das war für mich, ich war stolz, als die mich angesprochen haben. Ich weiß noch, mein erstes Meeting war dann im Bökelberg, im Büro von Hartmut Vogt damals, Jugendleiter, und Günter Hörnstein, die waren beide, haben sich das geteilt damals, diese Jugendleitung, und haben mich dann gefragt, ob ich zu Borussia Mönchengladbach kommen würde. Und ich habe einfach gedacht, meine Güte, die bieten mir jetzt eine E-Jugend an, du fängst klein an. Nein, ich habe eine C-Jugend bekommen, eine U15, heute heißt das ja U15, damals hieß es C-Jugend. Ja, und da waren dann die ersten Jungs, waren Marcel Ketteler, Sven Lindjens, das waren so die Jungs, die damals gespielt haben. Für mich war das eine große Ehre. Wir sind dann auch in dem Jahr Meister geworden und eine coole Story, das durfte ich 20 Jahre lang machen mit verschiedenen Jahrgängen, guten Jahrgängen, weniger guten Jahrgängen, sehr guten Spielern, einigen Stories, die wirklich witzig sind. Beispiel Marcel Janssen, einer meiner Jungs, ist damals aus der D-Jugend gekommen, in die C-Jugend nach oben, so war das ja dann immer. War Stürmer, war Mittelstürmer, hat, glaube ich, weiß gar nicht, zig Tore gemacht. Und ich war derjenige, der gesagt hat, Mittelstürmer, Marcel, ja, du bist zwar groß, aber technisch eher limitiert. Weißt du, besser ist du, wir gucken eine Position, die, wo du auch eine Chance hast, vielleicht irgendwann mal im größeren Fußball stattfinden zu können. Ja, war er nicht so erbaut von. Und ich habe ihn linken Verteidiger spielen lassen damals. Und der Vater kam dann irgendwann mal erbost in die Kabine rein, in die Trainerkabine rein am Horst Lütz und sagte, aber das geht so nicht. Ne? Mein Junge, der hat zig Tore geschossen und jetzt muss der linke Verteidiger spielen. Ja, ich habe gesagt, meine Güte, der kann ja auch als linker Verteidiger Tore schießen, das ist nicht verboten. Allerdings glaube ich, dass er da eine größere Chance hat. Was passiert? Da lachen wir dann drüber, der zieht die Saison dann durch, ist einer der besten linken Verteidiger. Hätte nach Uerdingen damals gehen können, das war der führende Verein damals, Bayer Uerdingen. Und wir konnten ihn aber überzeugen, dass er hier bleibt. Ganz witzig, hat sein erstes Länderspiel auf der linken Verteidigerposition gemacht. Ich habe mich kaputt gelacht, habe den Vater, wir lachen jetzt noch, weil ich habe ihn letztens nochmal getroffen, als ich als ich ein paar Tage ausgespannt habe auf Mallorca. Wir waren im selben Flieger und haben dann nochmal ein bisschen gewitzelt, was wäre wenn, weil er hat dann auch im B- und A-Jung linker Verteidiger gespielt bei Uli Sude. Ich weiß gar nicht, wer der B-Jung-Trainer damals war. Eine coole Story, und solche Storys begleiten dich. Ne? 20 Jahre lang hast du den einen oder anderen entwickelt, was dabei, weil du bist ja nicht der Einzige, der den entwickelt hast, sondern du hast vielleicht was angestoßen, was dann andere fortgeführt haben. Eine coole Geschichte, und das macht halt Spaß. Sowas macht Spaß, und da kriegst du Gänsehaut bei solchen Dingen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, jetzt 20 Jahre später, weder Papa noch Sohn Jansen werden über diese Entscheidung allzu wütend sein im Nachhinein.
Ich habe letztens noch mit Marcel Kurz telefoniert, weil er aufgrund des Legendenspiels, wir werden noch mal essen gehen zusammen, werden dann noch die ein oder andere Story, werden wir dann noch mal miteinander besprechen, werden ein bisschen lachen, aber haben wir schon drüber gesprochen.
Sehr gut. Man merkt bei dir auch, ich meine, diese, wir haben ja eben so ein bisschen über, wenn wir jetzt an Rot-Weiß-Oberhausen-Fußballromantik am Wochenende denken, dann ist ja deine Story, zahlt ja total darauf ein. Ich meine, du kommst aus Mönchengladbach, hast hier dich von der C-Jugend oder E-Jugend als Jugendtrainer hochgearbeitet bis zum Vorstand Sport bei Borussia, und du redest ja sehr, sehr leidenschaftlich. Das war immer dein Wunsch, Jugendmannschaften zu trainieren. Ich weiß nicht, ob es nur mir durchgegangen ist. Wo hast du selbst Fußball gespielt? Wie hoch bist du da gekommen?
Ich habe angefangen, jetzt ganz blöd, beim Reiter Spielverein, weil wir meine Eltern damals in Reit gelebt haben, und deswegen, klar, der Club war dann Reiter Spielverein. Da habe ich bis zur D-Jugend gespielt, diverse Meisterschaften im E-Jugendbereich gewonnen, super Truppe, sind dann aber umgezogen nach Odenkirchen, beziehungsweise nach Sassarath, und da habe ich dann meine komplette Jugendzeit verbracht, bei Odenkirchen 05, 07, weil damals gab es in Mönchengladbach nur zwei Buslinien, kennt ihr nicht mehr, Linie 1 und Linie 2, mehr gab es nicht. Vielleicht noch ein paar in Mönchengladbach City, das weiß ich nicht, aber zumindest die Verbindung zwischen Odenkirchen und der Kernstadt in Mönchengladbach gab es zwischen Linie 1 und 2, und das war halt schwierig, weil die fuhren immer eine Stunde, jede Stunde, hinterher jede halbe Stunde. Das war schwierig mit dem Training beim Reiterspielverein. Ich wäre da gerne geblieben, bin dann aber nach Odenkirchen gewechselt und habe da die ganze Jugend verbracht, habe Niederrheinliga gespielt mit der C-Jugend von Odenkirchen, mit der B-Jugend von Odenkirchen, mit der A-Jugend nicht. Und habe dann in der ersten Mannschaft noch A-Jugendlicher gewesen in Odenkirchen und habe dann erste Mannschaft gespielt. Sehr, sehr lange, weil einfach für mich war Teamgeist und so die Gesellschaft. Wir hatten eine super Truppe zusammen. Wir haben diverse Aufstiege gefeiert in die Bezirksliga etc. Und irgendwann war es dann so, dass Studium, Training bei Borussia, Spielen in Odenkirchen nicht mehr zu vereinbaren waren. Und dann musste ich irgendwann entscheiden, bin dann nochmal zu Borussia gewechselt, in die Amateurmannschaft von Borussia. Damals hieß die Mannschaft erste Amateurmannschaft, war ein großer Kader. Sonntags waren die ersten 15, sind dann mit zur ersten Amateure gefahren, die zweiten 15 mit zur zweiten Amateure gefahren. So war das damals. In Odenkirchen war ich zu dem Zeitpunkt dann eine Persona non grata. Warum? Weil ich nach Gladbach gewechselt bin. Und in Odenkirchen, wisst ihr selber, gab es trotz alledem, ich darf es hier erwähnen, gab es auch viele Kölner, komischerweise. Ne? Also das ist eine ganz schlimme Geschichte, muss ich ehrlich sagen, weil das war schon eine harte Sache. Ich bekennender Gladbacher und auch kein Mühe daran gelassen. Und dann auch in der Mannschaft, in der ich gespielt habe, ein paar Kölner. Das war schon eine schwierige Zeit. Und und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich will aufhören, Fußball zu spielen, weil ich mich auf die Sache konzentrieren will, auf das Studium und das Training bei Borussia Mönchengladbach. Und irgendwann hat mich dann nochmal der Club angesprochen, ich glaube mit 35, weil die aufsteigen wollten, nämlich Jüchen, Viktoria Jüchen. Und da habe ich dann nochmal, ich glaube, 2 Jahre oder so gespielt, bin mit denen auch noch aufgestiegen. Aber dann war es dann auch vorbei, weil ich habe dann Wert darauf gelegt, weil das Sportliche war überschaubar. Habe mich dann auf das Vermitteln und auf das Trainieren habe ich mich halt konzentriert. Und trotzdem war das eine schöne Zeit, geprägt durch viele tolle Sachen, viele Freunde gewonnen in der Zeit. Und man geht immer wieder hin zurück auf den Platz in Odenkirchen, trifft noch den einen oder anderen, mit dem man selber gespielt hat. Ist eine schöne Sache. Lege ich auch unheimlichen Wert drauf. Warum? Weil das gehört zu Roland Wirkus dazu.
Zu Roland Wirkus gehört jetzt auch Ende 2022, dass dahinter der Titel steht, Geschäftsführer Sport, Sportdirektor Borussia Mönchengladbach. Wenn wir dir das vor einem Jahr erzählt hätten, was hättest du dann gesagt?
Ja, ihr seid verrückt, weil letztendlich ist es so, dass ich das nicht geplant habe. Ne? Also es war immer so im Leben, dass ich gesagt habe, ich würde gerne im Trainerbereich was machen und musste mich dann irgendwann entscheiden. Und, Max kam, ich weiß gar nicht wann, das war das, der letzte Jahrgang, den ich trainiert habe, der 92er Jahrgang. Max war Sportdirektor, Jugenddirektor zu dem Zeitpunkt noch. Und ich glaube, ich war irgendwo auf einer Fahrt von einem Hallenturnier nach Mönchengladbach und Max hat mich angerufen und gesagt, Roland, ich bin morgen nicht mehr im Büro. Ich sage, wie, bist du weg oder was? Nee, sagt er, ich bin, er sagt es noch keinem, ich werde Sportdirektor. Ich habe aber eine Idee, was wir mit dir machen, weil ich war erst schockiert, weil die Zusammenarbeit mit Max war hervorragend und habe dann am anderen Morgen bin ich dann ins Büro von Max, hat er gesagt, du, ich brauche einen Nachfolger als Jugenddirektor, hast du nicht Bock? Du stammst aus Mönchengladbach, hast 20 Jahre trainiert, kennst die Strukturen des Clubs, ich weiß, wie du arbeitest, wir wollen im Jugendbereich einiges entwickeln. Was wir in der DNA haben, was wir aber auch brauchen für den Profibereich, hast du nicht Lust? Und klar, auch da musste ich überlegen, weil ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich dann irgendwann mal vom Platz ins Büro, hört sich immer so blöd an, wechseln. Und habe das dann gemacht, weil ich gedacht habe, okay, du kannst vielleicht das ein oder andere Rad mehr drehen, um das zu beeinflussen, was passiert hier bei Borussia. Und ich wollte kein Nomade werden. Wenn ich mich für die Trainerkarriere entschieden hätte, wäre es ja irgendwann so gewesen, Trainerverträge sind befristete Verträge. Ich war damals dabei, eine Familie zu gründen, hatte Kinder und du bist ja eigentlich schon bei dem Club, was dein Herzensclub ist. Was geht mehr? Das muss man ja dann auch mal klar sagen. Und ja, und das habe ich dann 10 Jahre gemacht und dann war es so, dass Max den Verein verlassen hat, leider verlassen hat, muss man sagen. Und ja, und dann habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, sondern habe mir schon Gedanken gemacht, wie kann ich den, der dann kommt, auch bestmöglich unterstützen. Weil das war immer meine Aufgabe zu sagen, was kann ich dazu beitragen, dass wir als Gesamtverein erfolgreich sind. Und irgendwann kam dann Stefan Schippers auf mich zu und sagte, hast du mal überlegt, wie sieht es denn mit dir aus? Habe ich ganz ehrlich gesagt, bin ich erstmal vom Hocker gefallen, weil das war erstmal nicht meine originäre Lebensplanung. Und habe das auch erstmal weggeschoben, habe gesagt, da muss man sich Gedanken machen, weil das macht man nicht einfach mal so. Was hängt da hinten dran? Du hast eine Riesenverantwortung für einen der größten Bundesliga-Clubs in Deutschland, für einen der traditionsbewusstesten Clubs in Deutschland. Geht das? Kannst du das? Alles das, weil man will auch dem Club nicht schaden, für den sein Herz schlägt. Das muss man auch klar so sagen. Es war ein Prozess und irgendwann saß ich dann bei Königs im Büro und habe das gemacht. Und ohne viel dann noch drüber nachzudenken, man hat vorher viel nachgedacht und man weiß, was kommen konnte und was kommen würde. Aber da sind viele Dinge gekommen, die hat man da noch nicht durchgedacht, das muss man ganz klar sagen.
Du sagst es, du saßt dann irgendwann bei Rolf Königs im Büro und der Name spielt ja auch so ein bisschen eine Rolle, weil für viele Fans das zu dem Zeitpunkt ja doch sehr überraschend kam, eben wegen dieser Äußerungen von Rolf Königs auf dieser besagten Max-Eberl-Pressekonferenz. Das hat dich ja dann, als du dann doch angetreten bist, für viele eher als so eine B-Lösung dastehen lassen. Hast du damals mit Rolf Königs dann nochmal drüber gesprochen oder warst du dann sehr verwundert über diesen, ja, zumindest aus öffentlicher Sicht, Schritt zurück, den der Verein gegangen ist?
Ja, erstmal muss man die Historie des Clubs sehen. Die Historie des Clubs war immer, Eigengewächse zu fördern, Eigengewächse zu unterstützen. Das war ja damals bei mir ja schon im Jugendbereich so, dass ich als Trainer und dann irgendwann Jugenddirektor wurde. Bei Max war es ähnlich, der hier als Spieler angefangen hat, dann Jugenddirektor war und Sportdirektor geworden ist, Geschäftsführersport dann letztendlich geworden ist. Und bei diversen anderen Personen, wenn ich Steffen Korell zum Beispiel sehe, der war Spieler hier, war in der damaligen Sponsoring-Abteilung und ist jetzt Head of Scouting bei Borussia Mönchengladbach und Scouting-Direktor. So gab es ja eine Historie bei Borussia Mönchengladbach. Und natürlich ist es doch klar, dass du für die Position, für die höchste Position im Sport, hört sich mal blöd an, höchste Position im Sport, hältst du dann das gleiche Schema? Das muss der Club dann letztendlich entscheiden. Ich glaube schon, dass ich so ein paar Dinge mitgebracht habe und mitbringe, die für den Club immens wertvoll sein können. Aber nochmal, jetzt explizit mit Rolf Königs darüber gesprochen, nein, er hat die Vorstellungen, die er hatte, die haben wir natürlich besprochen mit denen, die ich gesehen habe, das ist klar. Viele Schnittmengen gab es, gab auch ein paar konträre Dinge, aber das ist normal, denke ich, im Fußball. Und dann hat man sich geeinigt.
Ich glaube, was David auch meinte, war null darauf bezogen, dass die Lösung nicht eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, sinnig war und total gut zum Borussia-Weg, haben wir es ja, glaube ich, damals beschrieben, eigentlich passt. Es passte nur nicht zu den Aussagen zusammen, die vorher getätigt wurden. Und das war, glaube ich, der springende Punkt. Vielleicht aber mal, du wirst jetzt nichts aus den Gesprächen mit Rolf König hier groß erzählen, aber was ist dir denn wichtig oder was hast du ihm damals auch vorgebracht, was dir wichtig ist, wie du Borussia prägen möchtest als Sportdirektor?
Ja, letztendlich ist es so, dass jeder Club für etwas stehen muss. Jeder Club muss eine Philosophie haben, für die er steht. Und Borussia war immer ein Club, wo ich sage, dass erstmal Jugend eine Rolle gespielt hat, dass wir aber auch für eine besondere Art von Fußball gestanden haben. Und der Fußball von Borussia war immer geprägt, man sagt immer Ballbesitzfußball, das stimmt ja nicht. Ballbesitzfußball beschreibt ja viel, viel mehr. Technisch gute Fußballer, kreative Jungs, die geilen Fußball spielen. Klar musst du auch gucken, es gibt immer Phasen in einer Entwicklung, wo du dich auch weiterentwickeln musst, wo du ein paar Dinge dazufügen musst. Deswegen war der Schritt, dann auch eine Idee zu haben, was passiert, wenn du einen Ball nicht hast, auch schlüssig. Auch das gehört dazu, aber darf niemals der dominante Part sein bei Borussia Mönchengladbach. Und das war für mich relativ klar, dass wir immer für das wiedererkannt werden müssen, was ich eben beschrieben habe. Und dazu gehört natürlich auch immer, dass wir den ein oder anderen Jugendspieler, wenn die Qualität da ist, auch integrieren. Warum? Weil es geht ja auch um eine Identität in einem Club, den die Fans auch draußen, die die Fans auch sehen wollen, finde ich, und was auch immens wichtig für einen Club ist. Und das war mir auch immer wichtig, weil für uns war es, was, als ich damals noch Fan war, war es immer wichtig, dass so dieses Wir-Gefühl, ne? Dass du so das Gefühl hattest, da sind auch Jungs im Kader, die kennen, die wissen, was es bedeutet, für diesen Club zu spielen. Und das darf niemals brechen, finde ich. Das ist eine ganz wichtige Geschichte bei Borussia Mönchengladbach.
Du hast ja eben gesagt, ein Verein muss für irgendwas stehen. Christoph hat es mir so wie mit diesem Borussia-Weg umschrieben. Jetzt ist es aber auch so, dass neben der Arbeit, die einem auf den ersten Blick einfallen würde für deine Tätigkeit, heutzutage nun mal in so einem sehr medial geprägten Geschäft auch dazugehört, dass du, wie jetzt hier gerade am Mikro sitzt, diese Wege erklärst, die nach außen verkaufst. Und Steffen Korrell, mit dem wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen hatten, hat uns damals gesagt, da war ihm immer recht schnell klar, diese allererste Reihe, die ist nichts für ihn. Er hat gerne dieses Arbeiten im Hintergrund, diese strategische Arbeiten, diese Kaderplanung, das macht er gerne, aber dieses in die erste Reihe gehen und das alles erklären, davor hat er sich immer so ein bisschen gescheut, das möchte er eigentlich nicht machen. Du hast aber eben auch schon gesagt, du hast auch gezweifelt am Anfang. Wieso hattest du da so ein bisschen Angst ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber Respekt vor dieser Aufgabe, was hat dich da so ein bisschen zum Zögern gebracht?
Ja, Respekt ist das mediale Interesse. Also ich war auch immer einer, der gerne im Hintergrund gearbeitet hat, zugearbeitet hat, für was gestanden hat, auch gedrückt hat, wenn mal was nicht so funktioniert hat, wie man das eigentlich vorhatte. Und das war so das, wo ich auch ein bisschen gezweifelt habe, muss ich das haben, in der ersten Reihe zu stehen und auch für Dinge Prügel zu kriegen, die dann vielleicht auch mal unangenehm sind. Ne? Da sind ja auch nicht nur angenehme Themen dabei. Und das war so die Geschichte, weil es geht ja auch darum, wenn du schon ein bisschen älter bist und ich bin im gesetzten Alter, musst du dir das dann noch antun, ist die große Frage. Relativ schnell beantwortet, für diesen Club ja. Warum? Hätte ich nicht gemacht für jeden Club, aber für diesen Club ganz klar, warum. Dein Herz schlägt dafür. Der Club war in einer ganz schwierigen Situation, weil nochmal, Max hat diesen Club über Jahre hinweg geprägt, hat große Fußstapfen hinterlassen und die wären für jeden, unabhängig davon, ob eine externe oder interne Lösung gekommen wäre, wären die riesengroß gewesen, diese Fußstapfen. Ich wusste, ich kannte die Arbeitsweise von Max. Wir haben jahrelang sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Steffen gehört noch zu diesem Team, zwei, drei andere Leute gehören auch noch zu diesem Team und es war immer ein gutes Team. Und dafür steht man ja letztendlich auch für dieses Team ein. Und natürlich hat man dann überlegt und ich habe für mich entschieden, für diesen Club, glaube ich, ist es das Richtige, das dann auch zu tun.
Ja, für diesen Club muss ich das machen. Das ist, glaube ich, ein Satz, den Fans jetzt sehr, sehr gerne hören würden. Und es kam ja in dieser Phase, die du ansprichst, mit Max Eberl auch so ein bisschen auf, was ich jetzt aus dir raushöre, in der Situation wolltest du dem Club auch helfen. Das hatte ich vielleicht auch so ein bisschen dazu gebracht, das zu machen. Andererseits habe ich gerade gedacht, dieses Ende von Max Eberl, so wie er es auch öffentlich begründet hat, hat doch wahrscheinlich deine Zweifel auch nochmal in dem Moment so ein bisschen nach oben geholt, weil er ja eigentlich genau aus diesem Grund, dieses medialen Interesses, in der Öffentlichkeit zurückgetreten ist.
Ja, ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war. Sicherlich spielen Medien immer eine Rolle, weil du nutzt dich auch dann irgendwann, was heißt, du nutzt dich ab, das ist Quatsch, aber das heißt, du verschleißt dich manchmal, musst immer wieder, gebetsmühlenhaft, musst du Dinge betonen, musst Dinge erklären. Und das ist dann auch nicht so einfach. Und da lässt du viel Energie in der Zeit. Aber ich war ja noch nicht verbrannt in dem Bereich und habe sicherlich noch einiges an Energie, die ich verbrauchen kann für diesen Club. Nein, natürlich lässt einen das Zweifel, gar keine Frage, das ist so. Und hat man ja auch gemerkt, die Anfangsphase war nicht so einfach. Bis erstmal so ein bisschen, du musst ja auch ein eigenes Profil entwickeln. Ne? Und da ging es ja erstmal darum, so die Aktualität auch zu retten. Wir waren damals in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Der Club war näher an der unteren Tabellenhälfte als an der oberen Tabellenhälfte. Es gab Rumoren im Club und die Fans, die für Borussia immens wichtig sind, muss man klar sagen, weil die sie Energie geben für die Mannschaft. Da gab es auch Spaltungen, also das war schon nicht so einfach, muss man klar sagen. Und deswegen war diese Situation auch äußerst schwierig und das hat man auch am Anfang gemerkt, weil da kam schon viel Gegenwind, aber da muss man dann durch und das ist das, was ihr eben ansprach, was ich auch gesehen habe, da verlierst du auch ein bisschen an Energie, weil letztendlich kannst du ja nicht alles sofort erzählen, sondern es ist ja ein Prozess und der Prozess, der dauert ja und man ist ja heutzutage sehr, sehr ungeduldig, schneller, höher, weiter, alles so schnell wie möglich, am besten jetzt erklären, das geht ja nicht immer, weil es auch viele Einflussfaktoren gibt, die du gar nicht, die kannst du gar nicht beeinflussen und musst erst mal abwarten und gucken, was passiert, wie reagiert wer. Und dann haben wir es relativ schnell geschafft, zumindest die größten Schäden zu reparieren, wieder auf Kurs zu kommen, um in den Hafen zu kommen, wenn man das einfach mal bildlich aufgreift, das Ganze.
Ich würde gerne von dir einmal persönlich wissen, wie du das einschätzt. Also wenn man sich so deine Zeit jetzt bei Borussia anguckt, mit der Skepsis, die zuerst dir entgegengeschlagen ist, wo du auch mal gesagt hast, das verstehe ich eigentlich gar nicht, wo das in der Vehemenz herkam, bis zu den berühmten Memes, die du mit deinen Söhnen am Frühstückstisch besprochen hast, hast du ja auch schon drüber gesprochen und jetzt einem großen Fragezeichen, was die Zukunft angeht. Also wie gehst du ganz persönlich damit um, dass dir natürlich dieses höher, schneller, weiter, was du gerade angesprochen hast, dass das eigentlich von, ja, gefühlt jetzt auf gleich im Fußball auch bam ins Gegenteil umschlagen kann?
Ja, erstmal darfst du dich davon nicht beeinflussen lassen. Das ist ganz wichtig. Du musst für dich einen Plan haben, den du auch gehen musst, egal was passiert. Musst dich dann von wirklich guten Freunden auch reflektieren lassen. Das ist wichtig, weil das kannst du nicht über die Medien machen, sondern das musst du von wirklich unabhängigen Leuten, die vielleicht gar nicht im System sind, machen. Das habe ich natürlich getan, gar keine Frage. Ja, und dann versucht man diesen Plan dann auch bestmöglich zu erfüllen, hört sich blöd an, diesen Weg zu gehen. Und der war eigentlich relativ klar.
Dann müssen wir einmal noch, bevor wir jetzt das sportlich auf das Jahr blicken, du hast ihn jetzt schon mehrfach angesprochen, dein Vorgänger, der fängt jetzt dieser Tage in Leipzig an. Du hast jetzt eben gesagt, Borussia war in einer schwierigen Lage. Sportlich sicherlich hast du komplett recht, aber wir haben es auch so wahrgenommen, dass der Club auch in einer Lage war, wo viele Dinge nach außen gedrungen sind, wo auf einmal man sich mit einer medialen Betrachtung gegenüber sah, die eigentlich von diesem ruhigen niederrheinischen Dorf, jetzt positiv gemeint, Mönchengladbach und der ganzen Geschlossenheit ganz, ganz weit weg ist. Gibt es Lehren, die du persönlich ziehst für dich aus dem ganzen Abschied von Max, wie das alles passiert ist und begleitet wurde?
Ja, ganz schwierige Frage, würde ich sagen, weil erstmal muss man wissen, warum ist es denn überhaupt dazu gekommen? Das ist ja erstmal muss man Ursachenforschung betreiben, warum ist es dazu gekommen? Ich weiß nicht, ob die Corona-Krise auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, wo sich viele Leute ja abgeschottet haben, alleine waren, nicht mehr in einer Community face-to-face diskutiert haben und dann viele Dinge einfach aus dem Grund nach draußen gegangen sind, um sich zu platzieren. Weiß ich nicht, aber kann ein Grund gewesen sein. Und wichtig ist, für mich ist das vielleicht sogar das Allerwichtigste, wie kommuniziert man und mit wem kommuniziert man und was kommuniziert man und wie authentisch ist man dabei. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Geschichte, gerade in unserem Club, dass Kommunikation und schlechte Kommunikation vielleicht auch dazu führt, zu solchen Situationen auch führen kann. Und das nehme ich mit, dass das immens wichtig ist, dass man transparent, so transparent wie möglich dann auch ist, weil vielleicht gibt es dann gar keine Diskussionsgrundlage, weil man viele Dinge auch versteht. Ne? Je weniger man über Dinge redet, desto mehr Spielraum zur Spekulation gibt es ja auch. Und dadurch entstehen auch viel, viel mehr Diskussionen, finde ich. Und ich weiß es nicht, aber Corona-Krise hat sicherlich einen Anteil, Kommunikation hat einen Anteil und natürlich immer eine sportliche Situation, die man hat, hat auch einen Anteil. Das sind immer drei verschiedene Dinge und da muss man gucken, wie die bestmöglich harmonieren können, diese Sachen.
Apropos Kommunikation, das hast du gerade angesprochen, oder Transparenz. Du hast irgendwo auch mal gesagt, vor einigen Monaten, dass dir schon wichtig wäre, vielleicht mit ein bisschen Abstand mit Max auch nochmal vielleicht so ein Gespräch zu führen, um so ein paar Missverständnisse vielleicht aufzuarbeiten. Hat es so ein Gespräch schon gegeben oder ist da was in Planung?
Es hat es noch nicht gegeben, aber natürlich, du hinterfragst dich doch auch, ist doch ganz klar, hast du ein paar Dinge vielleicht nicht so rübergebracht, sind die falsch interpretiert worden, weil nochmal, die Jahre, die ich mit Max hier arbeiten durfte, waren von höchstem Vertrauen und höchster Loyalität geprägt und mir geht es auch nicht gegen Max, völliger Schwachsinn, sondern mir geht es um den Club. Und ich muss doch einfach nur Dinge beschreiben, ohne einen Menschen damit angreifen zu wollen. Also beim besten Willen nicht und das ist auch nicht mein Ding, weil ich den Max als Person und als Mensch sehr, sehr schätze. Und dementsprechend, natürlich gibt es Klärungsbedarf, es muss der richtige Zeitpunkt da sein. Den werden wir finden und dann wird es das Gespräch geben.
Ja,
zumindest von meiner Seite.
Ja, ich glaube, das kann man sowieso beiden Seiten nur wünschen, dass das irgendwie noch passiert.
Beiden Seiten, Ausrufezeichen.
Einseiten, genau. Jetzt ist es aber so, du hast eben dieses Bild bemüht des Schiffes, was irgendwie immer wieder in einen ruhigeren Hafen gekommen ist. Das hast du, glaube ich, im vorigen Podcast mit Knippi auch mal so bemüht. Würde mich dann interessieren, das Schiff war ja in sehr unruhigen Gewässern. war zumindest der Eindruck von außen, der mediale Eindruck und auch der Eindruck vieler Fans. Wie ist euch das denn konkret gelungen, in dieser Phase das Schiff von der ganz hohen See zumindest mal wieder ein bisschen näher ans Festland zu bringen und jetzt sogar in Hafengewässer gebracht zu haben?
Ja, erstmal ist es so, du musst ja schauen, woran liegt's. Was ist so der Grund, woran liegt's? Und ich glaube, dass einige unserer Jungs, einige unserer Spieler einfach nicht in ihre Qualitäten gekommen sind oder vielleicht auch anders wahrgenommen worden sind. Und da geht's erstmal darum, vielleicht den einen oder anderen Spieler aus einer Schublade rauszuholen. Es gab ja so ein paar Spieler, die waren in der Schublade, war ein Player zum Beispiel, ein Thüram zum Beispiel, die für mich fußballerisch für den Weg auch der Borussia stehen, für einen Weg von Borussia stehen. Und da ging es auch darum, diese Jungs dann wieder ins Blickfeld zu holen, sie wieder dahin zu kriegen, dass sie ihre Höchstleistungen bringen. Und dann war mir relativ schnell klar, wenn die das hinkriegen und wir gewertschätzt werden, also sie sind auch Menschen, dann bin ich sicher, wenn du dich wohlfühlst in dem Club, wenn du wahrgenommen wirst in dem Club, wenn miteinander geredet wird über Dinge, dann glaube ich, dass die Jungs dann, das war dann auch so, dass wir relativ schnell die Jungs wieder zum Performen gebracht haben und damit kamen wir dann auch wieder in die Ergebnisse und uns war dann auch relativ klar, dass dann auch wieder ruhigere See kommen würde.
Hilf mir mal ganz kurz, wie man das macht. Lädst du sie dann ins Büro ein, stellst eine Packung Plätzchen hin, gibt einen Kaffee und dann wird man sich unterhalten? Oder also einfach mal wirklich ganz konkret?
Also ganz konkret ist es so, dass man erstmal hören will, wie sieht der Trainer? Weil der ist ja letztendlich entscheidend für eine Aufstellung und für eine Bewertung von Spielern. Und erstmal fragt man den Trainer, wie er dann diverse Spieler sieht. Hinterfragt auch mal kritisch Spieler, die vielleicht nicht spielen. Wo ist das Problem? Wo gibt's Probleme? Und dann gibt's vielleicht Missverständnisse, die ausgeräumt werden können. Wenn ein Player, der ist nun mal so, wie er ist, ne, der redet sehr, sehr wenig, lacht sehr, sehr wenig und dann wird schnell interpretiert, ja, der ist komisch. Ne? Solche Dinge. Und einfach mal auf diesen Menschen eingehen und sagen, aber was treibt ihn denn dazu? Ne? Und wenn der sich dann wohlfühlt, wertgeschätzt fühlt, wenn man das akzeptiert, dass er so ist, wie er ist, der Mensch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Junge auch wieder in die Performance kommt. Und das war so. Das war einer unserer wichtigsten Spieler in der Phase. Ich erinnere mich an ein wichtiges Tor in Bochum, was er erzielt hat, als wir 2-0 gewonnen haben. Oder die zwei Tore, wir haben das Spiel leider verloren, gegen Stuttgart, als wir 3-2 verloren haben. Und so hast du es bei dem einen oder anderen Spieler gemacht. Hast mit dem Trainer gesprochen, wo gibt es das Problem? Hast dann mit dem Spieler gesprochen, hast dann beide zusammengebracht, hast dann nochmal eine Tür geöffnet, die Jungs haben gespielt, hast ihnen dann die Chance gegeben zu performen und guck an, der ein oder andere hat es dir dann gedankt. Und Thüram ist dann nochmal, hat ja nicht so regelmäßig gespielt, weil er auch häufiger dann verletzt war. Aber auch der hat wichtige Tore, wenn ich an das 2-2 gegen Wolfsburg denke, gemacht. Und das sind wichtige Säulen gewesen bei Borussia Mönchengladbach, die nicht so funktioniert haben in der Phase, die dann wieder funktioniert haben. Und das hat dann dazu beigetragen, dass die Mannschaft wieder erfolgreicher wurde. Und das führt dann dazu, dass es dann insgesamt auch ein bisschen ruhiger wird. Und ja, und das war relativ, ja, war easy, fand ich. Weil nochmal, was wir heute alle nicht mehr so auf dem Schirm haben, dass man mit Menschen reden muss. Es hört sich billig an, aber es ist immens wichtig, dass man sagt, hör mal, was drückt dich? Was gibt es privat? Gibt es irgendwelche Probleme, die du vielleicht gar nicht weißt, wo du gar keinen Einfluss hast? Aber das musst du wissen, damit du vielleicht auch mal, wenn einer missgestimmt in die Kabine reinkommt, dass du das auch vernünftig bewerten kannst. Und einfach dann zu sagen, ja, aber der ist scheiße, der Spieler, das ist mir zu billig. Einfach mal zu hinterfragen, was treibt einen Spieler? Und da finde ich, das hat man ganz gut hingekriegt. Aber da war ich ja nicht alleine, sondern das ist ein Team, wo ich gesagt habe, komm, wir müssen mal runter. Steffen Korrell war so einer, wo ich gesagt habe, ein äußerst empathischer Mensch, und Empathie ist heutzutage wichtig, um einen Draht zu Spielern zu bekommen, und sagen, komm, wir gehen jetzt mal. Du kannst es mit dem gut, ich kann es mit dem gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Jungs wieder ans Laufen kriegen. Holen uns den Trainer mit an den Tisch, weil der ist immens wichtig dafür, dass er das mitträgt. Das hat er, muss man sagen. Und dadurch haben wir viele Dinge zumindest in der Phase wieder hinbekommen.
Das ist ja viel, sehr, sehr viel Vermittlungsarbeit, die du da leistest, und wahrscheinlich diese Empathie, die du ansprichst, da bist du natürlich wahrscheinlich, würde ich jetzt mal aus Laiensicht sagen, durch so eine C- und E-Jugendschule gegangen, hast da sehr, sehr viel gelernt, würde ich mal schätzen. Jetzt ist es aber so, du hast öfter den Trainer angesprochen, und bei diesem ganzen, das Schiff in einen ruhigeren Hafen bringen, hast du oder habt ihr als Verein gemeinsam mit damals noch Adi Hütter ja entschieden, dass es eben nicht weitergeht. Und ganz eingangs habe ich es ja angesprochen, irgendwie im Schnelldurchlauf sehr viele Facetten des Profifußballs schon im ersten Jahr mitgemacht.
Alles Mögliche.
Genau, und ich glaube, nach irgendwie nicht mal einem halben Jahr einen Trainer zu entlassen, oder sich von einem Trainer zu trennen, der vor der Saison mit sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren gekommen ist, ist, glaube ich, eine Situation, die wahrscheinlich nicht einfach war, da wirst du mehr sagen zu können, aber im Nachhinein muss man doch jetzt schon sagen, vielleicht auch im Verhältnis zu einzelnen Spielern, so richtig gut hat es, warum auch immer, zwischen Adi Hütter und Borussia dann nicht gepasst, oder?
Letztendlich war es dann meine Aufgabe, einfach zu bewerten, passt der Trainer, und jetzt mal weg von der Qualität des Trainers, weil ich schätze den Adi Hütter als sehr, sehr guten Trainer. Letztendlich musst du aber gucken, was ist seine Idee vom Fußball und wie ist der Kader aufgestellt, um das, was er als Idee hat, umsetzen zu können. Und da gab es einfach ein Missverhältnis. Das muss man einfach ganz klar so sagen, dass ich so das Gefühl hatte, ja, so sind wir nun mal aufgestellt, aber er möchte vielleicht ein bisschen anders Fußball spielen, was ja auch sein gutes Recht ist bei der ganzen Geschichte. Aber wenn das nicht harmoniert, dann ist das ungefähr so wie in der Ehe, wenn man was anderes vorhat als sein Partner, und dann muss man drüber reden. Das haben wir getan, sehr, sehr lange, sehr oft und sehr viel. Und das hat sich dann rausgestellt, dass es vielleicht einfach, dass zu dem Zeitpunkt passte das nicht. Das hat nicht, wie heißt das heute so schön, gematcht zwischen Adi Hütter und Borussia. Und dann war es auch so, dass wir relativ schnell miteinander klar waren, dass wir nicht mehr weitermachen werden. Und sehr offen und Adi auch total professionell, das muss man ganz klar sagen, weil wir haben es auf eine Sachebene gezogen. Ne? Borussia sind ja immer Emotionen, also Borussia nicht nur Borussia, Fußball ist immer Emotion. Und das musst du außen vor lassen. Ne? Das musst du außen vor lassen, du musst Bewertungen von einem Menschen außen vor lassen, sondern du musst die Sache bewerten. Und wir haben uns hingesetzt und sind relativ schnell über die Emotionsebene, die kommt ja auch, das ist ja nichts Außergewöhnliches, kommst du dann zur Sache. Und in der Sache war es dann so, dass wir einfach unterschiedlicher Meinung waren und dann gesagt haben, aber wie gehen wir jetzt damit um?
Aber wie kam es denn, würde mich interessieren, dieser Mismatch, ihr wart in der Sache unterschiedlicher Meinung, habt ihr festgestellt, wieso ist das ein Jahr vorher nicht aufgefallen? Also Warum habt ihr es damals anders eingeschätzt?
Das kann ich schwerlich sagen, muss ich, weil da, zu der Zeit war ich noch nicht dafür verantwortlich.
Aber du warst ja nah an
Max. Ja, aber jetzt so nah nicht, dass ich das bewerten konnte, was den Trainer angeht. Und ich schätze und ganz offen sage, dass der Adi Hütter ein hervorragender Trainer wäre und es hätte sehr wahrscheinlich gematcht, vielleicht in einer anderen Konstellation. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, so ein paar Dinge, die wir eigentlich vorhatten als Club, die auch der Max vorhatte, ein paar Veränderungen vorzunehmen, auch für, damit es besser zu der Idee von Adi Hütter passt, die konnten wir aber nicht vornehmen, ne? Weil es gab eine Corona-Krise, es gab keinen Markt, der Markt war schwierig, deswegen konnte man ein paar Dinge, die wir eigentlich verändern wollten, konnte man nicht verändern, das muss man auch klar so sagen und dementsprechend gab es denn dieses Missverhältnis und dann hast du halt als derjenige, der dafür die Verantwortung trägt, musst du eine Entscheidung fällen. Und die war deswegen nicht einfach. Warum? Du hast dich, ihr habt es eben gesagt, ein halbes Jahr vorher für diesen Trainer entschieden, der mit großen Erfolgen aus Frankfurt nach Mönchengladbach gekommen ist. Und meine Aufgabe ist es aber dann, das wirklich sachlich zu bewerten und nicht als Fan zu bewerten, sondern als derjenige, der es einfach sportlich zu bewerten hat. Und das war für mich keine einfache Entscheidung. Warum? Wir reden immer noch über einen Menschen, über den wir richten. Und Adi ist für mich als Mensch war der Top. Ich bin hervorragend mit Adi Hütter klargekommen. Aber trotzdem geht es ja da um den Club. Und deswegen musste man die Entscheidung fällen. Und das war eine sehr, sehr harte Entscheidung. Das muss man einfach auch im Nachgang sagen. Aber es war eine richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt.
Und ich glaube, diese Quintessenz, da wird dich auch jeder Fan dann wieder von der, sagen wir mal, professionellen Ebene weggezogen, jede emotionale Sichtweise auch unterstützen, denn dann kam Daniel Farke und auch da wieder hast du ja auf dem Weg alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Ihr habt mit Favre verhandelt, das ist bekannt, der hat dann wieder, kam ins Zaudern und Zögern. Nimm uns nochmal mit in diesen Frühsommer 2022. Du hast von diesem Gänsehautgespräch mit Daniel Farke auch mal berichtet. Was hat das alles in ganzer Dimension dann mit dir gemacht, dass du da auch die Feuertaufe komplett mitgenommen hast?
Ja, es gibt ja Prozesse, die lassen sich dann schon vergleichen. Also wenn du im Jugendbereich einen Trainer suchst, dann ist das, zumindest vom Prozess her, ist das ja nichts anderes als oben, allerdings mit einer ganz anderen medialen Betrachtungsweise, gar keine Frage. Und als wir dann gesagt haben, es geht nicht weiter mit Adi Hütter, hat man überlegt, aber so, jetzt müssen wir gucken, was wollen wir? Wie ist die Idee, die Spielidee und die Philosophie des Clubs? Das ist das Erste. Dann war klar, die Situation ist immer noch fragil, die ist immer noch fragil. Wie kann man, mit welcher Entscheidung können wir das wieder stabiler machen? Dann ist natürlich klar, dass du erstmal guckst, wer hat denn funktioniert, wer hat hervorragend funktioniert bei Borussia Mönchengladbach. Ist doch logisch, dass du dann auf Lucien Favre kommst, weil der steht natürlich auch für Ballbesitzfußball, aber der steht auch für Entwicklung, der steht auch für Jugend. Und das ist doch logisch, dass du dich mit einem befasst, der hier schon erfolgreich war. Das hat dann auch stattgefunden, und das muss man klar sagen. Ich habe mich mit Lucien auch getroffen und es waren super Gespräche. Aber es war dann irgendwann klar, ihr kennt ihn alle, er hat immer so ein bisschen gezaudert und für ihn war irgendwann dann klar, für mich erst relativ spät, aber es war so, dass er einfach nicht mehr nach Deutschland will. Und das war schade, das muss man klar sagen, aber wir haben natürlich nicht alles auf eine Karte gesetzt. Das ist natürlich die erste Idee, die du hattest und du hattest natürlich auch schon andere Ideen. Du hast eine Liste erstellt. Das ist normal mit Trainern, wo du sagst, die könnten zu Borussia Mönchengladbach passen, hast dich diverser Netzwerke bedient, hast dann auch nochmal geguckt, wie war der Trainer dort, was sagen die Jungs, was sagen die Spieler, hast den einen oder anderen Spieler, den du vielleicht kennst, auch mal angerufen, wie hat der funktioniert, wie trainiert der, wie geht der mit Menschen um, wie führt der, alles das hast du alles abgeklärt und dann gab es dann vielleicht noch drei Namen oder vier, die dann auf dieser Liste standen und die hast du abgearbeitet, ganz normal. Und da war Daniel Farke der Erste nach Favre, den du abgearbeitet hast. Und das erste Telefonat, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, das war ein Top-Telefonat. Und da haben wir viele Dinge schon abklären können, haben uns dann relativ schnell mit ihm getroffen und hatten so das Gefühl, boah, der passt ganz gut. Dann holst du dir natürlich nochmal zusätzliche Informationen. das hast du gemacht. Und ja, klar, hörst dann trotzdem nochmal den einen oder anderen, weil du möchtest keine Entscheidung in Emotionen treffen, weil da reden wir auch über Emotionen, das packt dich ja irgendwas. Ja, und dann, nachdem wir mit dem einen oder anderen Kandidaten dann auch nochmal gesprochen haben, war für uns relativ schnell klar, es wird Fark.
Ich glaube, das kann man erzählen. Wir haben aus Geschäftsführerkreisen aus Mönchengladbach schon gehört, dass dieses erste Präsenzgespräch mit ihm sehr, sehr beeindruckend war. Nimm doch ruhig nochmal auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen mit. Wie ist er hier aufgetreten? Weil er muss ja wirklich top vorbereitet gewesen sein und wirklich auch die Emotionen bei aller, ja, dann eben auch Trainerkomponente, aber wirklich perfekt gespielt haben.
Ja, erstmal war es so, dass das schon beeindruckend, dass er gut informiert war über den Kader, dass er den Kader sehr, sehr gut kannte, das muss man klar sagen, den Club sehr, sehr gut kannte. Und für ihn war es eine Ehre, dass wir ihn angerufen haben. Das war schon mal das allererste, dass er gesagt hat, Borussia Mönchengladbach, ja, aber klar komme ich. Hättest du auch nicht bei jedem Trainer gehört. Ne? Gladbach ist ja nicht der Mittelpunkt der Welt. Und es ist letztendlich so, dass erstmal das hat dich beeindruckt. Und dann war er sehr, sehr gut vorbereitet, hat eine klare Idee gehabt, hat auch Ideen gehabt, was man vielleicht verändern kann. Und ja, und dann war im Gespräch relativ schnell klar, das passt, das matcht. Und ja, so ist quasi die Entscheidung dann vonstatten gegangen. Klar, er wollte dann trotzdem noch mal nicht drüber schlafen, Quatsch, aber er wollte natürlich auch noch mal für sich überlegen, passt das? War relativ schnell klar, passt, weil letztendlich musst du ja auch mit den handelnden Personen gutes Gefühl bei den handelnden Personen haben. Kannst du mit den handelnden Personen, mit mir, muss er nun mal leben. Wenn das kein erster Kontakt gewesen wäre, wäre das schwierig gewesen. Ne? Und weil du musst dich ja auch dann streiten, konstruktiv streiten. Und das gehört ja dann dazu. Und ja, das tun wir immer noch.
Also überzeugt hat dich oder euch Daniel Farke durch Commitment, durch seine Vorbereitung, seine akribische, aber jetzt kannst du ja zumindest nach einem ersten halben Jahr ein Fazit ziehen aus seiner Alltagsarbeit. Was begeistert dich jetzt daran, wenn du das kurz zusammenfassen würdest?
Ja, er hat schon eine klare Idee, das muss man klar sagen. Er hat auch klare Prinzipien, nach denen er arbeitet. Ne? Es ist, er arbeitet im Training nach klaren Prinzipien. Wie verhält sich ein Gegner, oder wie musst du dich verhalten, wenn ein Gegner über außen durchbricht? Solche Sachen. Klar, klare Muster, klare Abläufe, das war ganz gut. Dann spricht er sehr viel mit den Jungs, das muss man auch sagen. Er nimmt die Jungs dann auch mit in Entscheidungen, was ich auch cool finde, so die Führenden, die älteren Spieler. Ist sehr kommunikativ in der Kabine und was er auch geschafft hat, Fußballverein ist ein großer Staff, großes Unterstützungsteam, was um die Jungs herum, auch die hat er sehr, sehr gut mitgenommen. Er hat ja 3 eigene Jungs mitgebracht, mit dem Edmund Riemer, mit dem CJ, Christopher John und Christoph Mogalla. Und die haben quasi so diese Verbindung zu unserem vorhandenen Team dann auch geschafft, weil Fußball ist keine One-Man-Show, du brauchst ein gutes, funktionierendes Team. Wir haben sehr viele gute Leute gehabt, nicht nur Fußballer, sondern auch was drumherum war. Und die hat er gut mitgenommen. Und die bindet er ein und das schafft dann auch positive Stimmung. Und das merken natürlich auch die Jungs. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich.
Und ich glaube, wenn jetzt gerade deine Schlagworte Stabilität, wenn man das jetzt sieht, dann ist es eine deutlich, deutlich stabilere Hinrunde, sage ich jetzt mal, auch wenn noch nicht die komplette Hinrunde gespielt ist. Ist es deutlich mehr Ruhe drin, auch das war ein Ziel von dir, da können wir also schon mal 2 Haken hintermachen. Und dennoch fällt natürlich auf, dass diese, ja, ich nenne es mal Achterbahnleistungen von wirklich wieder Spielen, wo wir alle sagen, boah, das ist unsere begeisternde Borussia, wie wir sie kennen, und Spielen, wo wir sagen, was war denn da wieder los, schon auch vorkommt. Also wir haben das jetzt in einem der letzten Podcasts nochmal aufgedröselt, die Bilanz gegen Bayern, Dortmund und Leipzig ist herausragend.
Köln,
wieder herausragend, muss man sagen. Muss man sagen, wieder herausragend. Die waren nämlich in den letzten Jahren nicht so gut, aber auch gegen Bayern, Dortmund, Leipzig ist wirklich in den letzten 2-3 Jahren wirklich richtig, richtig gut. Wenn du aber dir die Spiele vielleicht mal eher gegen die grauen Mäuse anguckst, dann ist es nicht so. Warum?
Sehr gute Frage. Es ist letztendlich so, ich habe es mal verglichen, du machst dir natürlich auch Gedanken darüber. Ich muss jetzt einmal Partei ergreifen, weil ich glaube, natürlich, du wirst immer am Endergebnis gemessen. Und wenn du 2-1 in Bochum verlierst, hast du verloren gegen eine Mannschaft, die du normalerweise gut bespielen musst. Punkt. Wenn du das Spiel aber sezierst, sagst du, es gab ja kein Spiel, ja, vielleicht eins, wo du von der ersten bis zur 90. Minute grottenschlecht warst. Bremen, sind wir uns einig, waren 30 Minuten unterirdisch. Unterirdisch und wo wir hoch zurücklagen. Aber dann hattest du so das Gefühl, du brichst nicht komplett weg. 5-1, bitte. Das muss man eigentlich sagen, bist du komplett weggebrochen. Aber du brichst nicht komplett ein, sondern du stabilisierst dich in einem Spiel. Und es sind Phasen gewesen, wo wir grottenschlecht waren. Gegen Bochum, gegen Bremen, gegen Union Berlin. Da war es die Endphase. Und ich habe das mal so verglichen. Ein Kader, du hast ja ein gewisses Profil von Spielern. Und das ist ungefähr so, wenn ein Boxer gegen einen Ringer kämpft. Und wenn der Boxer den Ringer auf Körpernähe rankommen lässt, ne, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass der Ringer gewinnen wird. Wenn der Boxer den auf Distanz hält, dann würde er den irgendwann K.O. schlagen. Und wir dürfen uns nicht auf die, wir stehen für was, für Ballbesitzfußball, für Spiel aus der letzten Linie heraus, für wenig lange Bälle. Und wir dürfen uns nicht runterziehen lassen auf das Niveau des Gegners. Das haben wir in den Spielen gemacht. Und das ist nicht gut. Und das müssen wir verändern. Da müssen wir, und dann brauchst du natürlich, wenn ich jetzt an Bochum denke, oder andere Spiele denke, dann müssen deine Jungs dann auch das spielen, was sie können. Und es ist halt so, dass wir eine Ballbesitzmannschaft sind, die sehr kompakt spielen muss, gemeinsam verteidigen muss, Räume nicht zu groß werden lassen muss. Und alles das haben wir in diesen Spielen nicht gemacht. Das muss man einfach sagen. Wir sind dann nicht in unser Spiel gekommen, wie das bei dem Boxer ist, der halt gucken muss, auf Distanz halten, Schläge verteilen. Und das haben wir nicht hinbekommen. Und das ist nicht gut, das muss man klar sagen. Das müssen wir versuchen zu verändern. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Wir müssen die Strukturen müssen dann besser werden. Die Jungs müssen das tun, was sie können, was auch der Plan war. Und da würde ich gar nicht jetzt auf den Kader eingehen. Der Kader ist gut zusammengestellt. Aber so den ein oder anderen Spieler, der einen anderen Skill hat, wie die wir schon haben, die wären wünschenswert. Das muss man einfach auch klar so sagen. Nicht, dass ich jetzt 5 Spieler habe, die jetzt alles totrammeln. Die nicht, so nicht, dafür stehen wir nicht. Aber du brauchst vielleicht den ein oder anderen Spieler. Und da gibt es ja auch andere Truppen, die haben das auch. Wenn ich an Frankfurt denke, die einen Rode haben in der Mannschaft, der halt so dieser Drecksack, sag ich jetzt mal, ist, der dann ein bisschen aufräumt. Oder in der Saison davor, wo sie sich international qualifiziert haben, so einen Hinteregger hatten. Und da muss man ja auch mal sagen, der hier äußerst kritisch gesehen worden ist, als er hier bei Borussia Mönchengladbach gespielt hat. Aber genau solche Typen, und da geht es nicht um Mentalität, weil die Jungs, die da spielen, die bringen alles das ein, was sie können, was in ihnen steckt. Aber vielleicht ist es das Falsche und das, was sie nicht können. Und deswegen brauchst du meiner Meinung nach die ein oder andere Ergänzung, Veränderung im Kader, um auch für solche Dinge aufgestellt zu sein. Weil wenn Boxer gegen Boxer kämpft, Gladbach-Dortmund, Gladbach-Leipzig, so wie wir gesehen werden wollen als Fußballmannschaft, ja, dann spielen wir mit, weil die spielen unser Niveau und dann können wir mitspielen. Alles das, wo wir sagen, aber, nee, das ist nicht, das, da muss ich ganz ehrlich sagen, da brauchst du den einen oder anderen Spieler noch dazu, aber auch, sage ich auch ganz klar, wir müssen dann aber auch gemeinschaftlich was machen. Wir müssen nicht so die Idee haben, ja, die überrollen wir jetzt mal so einfach, die Bochumer. Du musst dann auch, wie in dem Jahr davor, haben wir, ich glaube, 30 Minuten oder 20 waren es, ausgehalten. Das musst du auch aushalten können, um dann deine fußballerischen Fähigkeiten einsetzen zu können. Das haben wir gegen Bochum nicht geschafft. Das haben wir gegen Bremen nicht geschafft. Und das ist eine Aufgabe, die wir haben. Es ist ja toll, dass wir noch Aufgaben haben. Und das ist, da gebe ich euch recht, für mich das Enttäuschendste war aber das Pokal aus. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Wir spielen gegen Darmstadt 98, sicherlich ein guter Zweitligist, aber wir haben uns auf deren Niveau runterziehen lassen und das können die besser als wir. Und da muss man sich auf die Dinge fokussieren, die wir können. Hätten wir das gemacht, hätten wir in Darmstadt gewonnen. Und da müssen wir keine Entschuldigungen suchen, weil natürlich gab es den einen oder anderen verletzten Spieler. Aber nochmal, die Kaderqualität reicht aus, um dann auch gegen Darmstadt bestehen zu können. Und das war für mich, sage ich ganz ehrlich, es gab viele, sehr, sehr viele positive Dinge in dieser Saison, wo ich sage, alles top. Aber es gab auch ein paar negative Sachen. Und das Pokal aus, das trifft mich. Warum? Weil Pokal ist der kürzeste Weg, erfolgreich zu sein. Und wir alle, auch ich kann mich noch an 95 erinnern, da war ich noch Fan, aber auch schon Jugendtrainer. Was war das geil, als wir in Berlin waren damals. Und das will man noch wieder erleben. Und das ist nun mal der kürzeste Weg. In einem Spiel geht immer alles. Wir können in einem Spiel Bayern München schlagen, wie das letzte Saison war, relativ hoch. Leider können wir aber auch gegen Darmstadt verlieren. Es sollte nicht so sein. Und das hat mich total geärgert, weil die Qualität der Mannschaft in der Lage sein muss, die Darmstädter zu schlagen. Die Mannschaft an sich, und das muss ich auch ehrlich sagen, ist damit auch sehr, also es war zum ersten Mal so, dass es äußerst, äußerst still in dieser Kabine war. Keiner hat irgendwas gesagt. Und als Trainer bist du natürlich immer, gefordert, die Mannschaft zu schützen. Auch der Trainer war total enttäuscht. Aber er hat ja den ersten Auftrag, den er hat, die Jungs nicht der Öffentlichkeit zum Fraß vorzuwerfen, Entschuldigung. Und das ist sein Job. Er muss die Jungs dann auch wieder packen und aufbauen. Intern ist das schon hart angesprochen worden. Das muss man klar sagen, hat er auch gemacht. Aber dann muss man auch wieder nach vorne schauen. Und das Spiel, wie gesagt, das würde ich am liebsten streichen, weil das nervt mich jetzt noch, muss ich klar sagen.
Ja, ich glaube, das Spiel würden wir alle, würden auch wir Fans gerne streichen oder rückgängig machen, nochmal neu spielen, wie auch immer. Die Boxer-Ringer-Analogie finde ich sehr schön, weil es tatsächlich sehr schön veranschaulicht, glaube ich, was du erklären willst. Es ist aber trotzdem so, wir Fans haben dann häufig den Eindruck, dass wir in diesen Boxer-Boxer-Duellen gegen jetzt zum Beispiel Dortmund, hast du als Beispiel genannt, plötzlich extrem gut unser Niveau durchspielen können und uns extrem gut präsentieren. Und irgendwie haben wir manchmal so ein bisschen polemisch den Eindruck, diese Mannschaft braucht oftmal vielleicht diese große Bühne als ganz letztendliche Motivation. Und da wirst du vielleicht was zu sagen können, du wirst es vermutlich auch anders sehen, bin ich mir sehr sicher. Aber irgendwie kommt man dann immer auf diese Schlagworte, Charakter, Mentalität, ne? Wir haben das irgendwie schon in den letzten Jahren viel durchdiskutiert. Das sind aber ja so Themen, die eigentlich eher im Kader veranlagt sind. Und der Kader ist nun mal so, da kann ein Trainer, der neu kommt, oder auch ein Sportdirektor, der neu kommt, der erstmal gar nicht so viel dran machen. Aber würdest du nicht sagen, dass in der Vergangenheit es vielleicht den einen oder anderen Spieler gab, den Borussia in den Kader geholt hat, der dann vielleicht nicht ganz so in diese Mentalität hier reingepasst hat? Vom Sportlichen schon, weil wir haben sehr viel hochveranlagte Spieler, aber ein paar Leute, die vom Kopf vielleicht nicht da sind, wo ihr sie gern hättet.
Also ich glaube schon, dass wir das, was wir geholt haben, war richtig. Aber man muss das nochmal ergänzen. Das muss noch ausgewogener sein. Und da glaube ich, da muss man vielleicht auch mal den einen oder anderen Spieler holen, wo ihr vielleicht erstmal von draußen der erste Eindruck sagt, ja, was ist das denn? Passt das überhaupt? Um sich dann zu fragen, wieso haben die denn so einen geholt? Klar, glaube ich, das muss man auch machen. Man muss aber erstmal gucken, dass man seine Idee verwirklicht. Und das ist nun mal Ballbesitzfußball. Und der muss aber auch flankiert sein mit den ein oder anderen Skills, die man derzeit nicht hat. Und da müssen wir dran arbeiten. Das ist gar keine Frage. Ja, das ist so. Das müssen wir tun.
Biegen wir mal auf die Zielgerade ein und du wirst die Fragen erwartet haben. Natürlich wollen wir mit dir nochmal aufs Kerngeschäft Transfers schauen. Du hast ja gerade ganz viel skizziert, was ich sehr, sehr spannend finde. Spieler holen, bei denen man erstmal denkt, vielleicht so deine Lobeshymne auf Sebastian Rode finde ich überragend, weil es ist ein Spieler, der hält den Kreativen vorne den Rücken frei. Jetzt ist es aber so, dass bei Borussia immer darauf hingewiesen wird, ja, wir haben ja kein Geld. Nervt dich das?
Es gibt eine Realität und mit der musst du letztendlich leben und musst aus der Situation versuchen, kreative Lösungen zu stricken. Und das wird der Auftrag sein für die nächsten Jahre vielleicht sogar, weil es ist letztendlich so, wir haben ja eine gewisse Strategie gehabt. Wir haben oftmals Juwelen entdeckt, aber ungeschliffene Juwelen. Das heißt, wir haben günstig eingekauft, haben entwickelt und haben dann haben dann mit einem Mehrwert, wenn der Spieler eigentlich, das war so das Commitment, dass wir gesagt haben, okay, wir holen dich, damit du den nächsten Schritt machen kannst. Hast du den nächsten Schritt gemacht? Wann ist der Zeitpunkt? Und dann wollen wir gucken, dass sowohl du als auch der Club mit dem größten Mehrwert dann vielleicht auseinandergehen.
Davon sind wir ja leider weggekommen.
Und das war immer so dieses Prinzip, weil wir das, was wir dann an Mehrwert generiert haben, haben wir dann immer wieder in neue Projekte gesteckt. Das ist ein bisschen gebrochen, weil man, das muss man klar so sagen, weil man natürlich die Krise, ne, das kann man ja, diese Corona-Krise, die Auswirkungen dieser Krise, konnte man im Vorfeld ja gar nicht vorhersehen. Der Transfermarkt war äußerst zäh, war äußerst schleppend, es sind nicht viele Transfers gelaufen. Und da war gerade die Phase, war der Peak einiger Spieler, die man zu dieser Phase hätte verkaufen müssen. Das ist einfach so. Auch wenn man das vielleicht dann nicht verstanden hätte, aber das war immer der Weg von Borussia. Und das Commitment war auch zwischen Clubfans dann auch immer da, dass das ein Weg sein kann. Erinnert euch früher an die Dinge. Ich kann mich selber daran erinnern, da war ich noch mitten in meiner Blüte als Trainer, wo wir dann einen Spieler verkauft haben, in einem Transferfenster, wie, ich glaube, Dante, Reus und Neustädter. Es waren drei der entscheidenden Personen bei Borussia zu diesem Zeitpunkt. Und man hat dann neue Jungs wieder geholt. Natürlich hat man da aber auch einen Gegenwert bekommen, den man jetzt halt nicht erzielt. Und jetzt muss man trotzdem kreative Ideen haben. Und natürlich muss man gucken, welchen Spieler, gibt es Spieler, die vielleicht ihren nächsten Schritt machen müssen jetzt? Was kriegen wir für einen Gegenwert und was können wir dafür kreativ dazu holen zu diesem Kader? Oder bei welchem Spieler? Es geht ja auch so ein bisschen um Struktur. Wenn du jetzt zum Beispiel Bayer Leverkusen siehst, wenn man die einzeln mit unseren Jungs vergleicht, mit unseren Spielern, sagt man, die sind gut, das ist eine richtig gute Truppe. Jetzt fragt man sich aber, wieso funktionieren die denn nicht? Ein Trainer, den man schon entlassen hat, der vorher aber top funktioniert hat, was ist das Problem? Dann kann man sagen, okay, aber 11 Messis werden dir keinen Erfolg, werden dir auf jeden Fall keinen Erfolg sichern. Es muss eine gute Struktur da sein. Es muss aber auch eine Führungsstruktur in dieser Truppe da sein. So musst du immer gucken. Wir haben, und das muss man auch klar sagen, wir haben ja relativ alt hört sich jetzt blöd, aber ältere Spieler in der Führungsstruktur. Und in so einer Umbruchsphase musst du gucken, dass die auf jeden Fall steht, die Struktur. Dann ist es erstmal egal, dass die älter sind. Aber du weißt, das muss wieder neu aufgebaut werden, diese Struktur mit jüngeren Spielern. Das muss wachsen. Das ist auch ein Prozess, der geht ja nicht von heute auf morgen. Man muss gucken, naja, wen brauchst du denn jetzt noch für diese Struktur? Vielleicht leistungsmäßig sind die nicht mehr auf dem Top-Peak, aber die brauchst du vielleicht, um die Struktur darstellen zu müssen. Wen meine ich da? Lars, der in dieser Saison, also in 8. Frühling, weiß ich gar nicht, aber super performt. Ein Top-Führungsspieler. Der ist gewachsen hier zu einer Führungsfigur bei Borussia Mönchengladbach. Ein Christoph Kramer, der raus war. Man kann ja darüber diskutieren, ob es immer gut ist, als aktiver Spieler noch zu diskutieren beim ZDF über Kollegen, mit denen, gegen die man noch spielt. Aber nochmal, das strahlt ja auf den Club aus. Wenn ihr das jetzt hört, die mediale Berichterstattung, dann sagen alle, geil, wie authentisch und ehrlich der ist. Ja, aber was fragt man dann als zweites? Wo spielt denn der eigentlich? Ja, bei Borussia Mönchengladbach. Ah, der ist da sozialisiert. Ja, das verbindest du mit diesem Club. Was will ich aber weiter sagen? Du brauchst diese Spieler, um eine Struktur darzustellen und musst dann die flankieren und veredeln mit guten Spielern, mit aber auch vielleicht Spielern mit anderen Skills, die du brauchst, um als Gefüge gut zu funktionieren, sage ich mal. Und das wird jetzt so der Weg sein. Du wirst vielleicht auch mal den ein oder anderen Spieler abgeben müssen, weil du einen Kader umstrukturieren musst. Aber nicht, weil du es willst, sondern vielleicht auch, weil der Spieler sagt, ich bin an einem Schritt angekommen, wo ich sage, da will ich meinen nächsten Schritt machen. Und dann musst du gucken und sagen, okay, verstehen wir, würden wir dich zwar gerne halten, aber lass uns gucken, wie kriegen wir den größtmöglichen Mehrwert hingestellt, dass es für dich eine positive Geschichte ist und für den Club eine positive Geschichte. Und vor diesen Themen stehen wir jetzt. Das muss man auch klar so sagen. Und bei dem einen oder anderen fehlt dir auch der Hebel. Ne? Was kannst du? Du kannst mit den Jungs über unsere Idee, über welchen Platz können sie einnehmen in der Zukunft. Das machst du. Es ist normales Tagesgeschäft. Dann machst du gute Angebote. Das kann ich versichern, dass wir das gemacht haben in unseren Möglichkeiten. Wir haben uns bei dem einen oder anderen Spieler gestreckt. Und zwar über das Normalmaß hinaus. Das muss man auch sagen. Und dann wird es bei dem einen oder anderen gehen und bei dem einen oder anderen nicht. Und das muss man dann auch einfach so leider so hinnehmen. Das ist für einen ist das vielleicht auch dann, so für einen Sportdirektor ist es manchmal dann so ein persönlicher Misserfolg. Aber das muss man dann hinnehmen. Das ist dann so, weil du hast da, auf viele Dinge hast du einfach auch keinen Einfluss. Weil da gibt es den Spieler, da gibt es den Verein, da gibt es dich, aber da gibt es auch noch einen Berater. Und nicht alle sind hyperprofessionell, das muss man auch sagen.
Ja, du hast gesagt, bei dem einen oder anderen wird es gehen. Borussia hat sich gestreckt. Bei dem einen oder anderen wird es aber wahrscheinlich auch nicht gehen. Da denke ich, jetzt kommen bei mir gleich die Namen, jetzt zum Beispiel Benze Baini und Thuram, wo ich mir jetzt erstmal schwer vorstellen kann, dass beide über den Sommer hinaus bleiben. Und wir haben eben auch gehört, Borussia braucht ab und an für Spieler auch einen Gegenwert, wenn sie den Verein verlassen. Bedeutet das dann im Umkehrschluss, einer der beiden wird Borussia schon im Winter verlassen müssen, wegen des Gegenwertthemas?
Also müssen erstmal gar nicht.
Aber es wäre gut
für uns. Müssen erstmal gar nicht. Du musst einfach gucken, wie viel sportlichen Wert verlierst du für das, was du für ihn bekommst. Das musst du abwägen. Und dann musst du gucken, kannst du ihn ersetzen auf dem Markt? Im Winter, aber muss ich euch nicht sagen, wird das schwierig. Beide zu ersetzen wird ganz, ganz schwierig. Schon einen zu ersetzen wird eine schwierige Angelegenheit sein. Ist im Sommer eher möglich. Aber dann halt im Sommer ohne Gegenwert. Ne? Alles das muss man abwägen. Und das ist eine Situation, da hast du ja keinen Einfluss drauf, weil es muss ja auch Angebote geben für die Spieler. Definitiv, das kann ich hier sagen, auch wenn ich weiß, dass wir nicht unter uns sind, aber es gibt sie noch nicht. Dementsprechend machst du dir natürlich trotzdem Gedanken, was passiert, wenn? Und dann muss man gucken, was passiert. Und dann musst du eine Entscheidung als Club treffen. Aber definitiv, einen Spieler auf dem Qualitätsniveau von Markus Thuram oder auch von Rami Benzibaini zu ersetzen, ist ein Brett. Das muss man einfach so sagen, weil es sind hochveranlagte Jungs, die, und das ärgert mich so ein bisschen, weil so ein Markus Thuram, den haben wir haben da eben drüber gesprochen, wieder aus der Schublade rausgeholt. Wir haben ihm gesagt, Junge, du spielst auf der 9, weil wir einfach glauben, wir wollen dich zu einem kompletteren Stürmer machen. Zum kompletten Stürmer heißt nicht nur vorbereiten, sondern heißt auch mal selber Tore schießen. Heißt auch Verantwortung für die Mannschaft übernehmen, weil Tore ist auch eine gewisse Verantwortung, die du hast. Das haben wir super hingekriegt, aber gemeinsam. Gemeinsam heißt der Club und der Spieler. Und die Gegenseite, jetzt nicht Markus. Markus ist ein super Junge. Aber es gibt vielleicht auch Berater, die dann sagen, ja, das haben wir super hingekriegt. Und nehmen den Club da komplett raus, wo ich sage, das ist nicht fair. Das ist sogar mehr als unfair, finde ich. Und da sind wir wieder beim Thema Moral. Ne? Das Geschäft ist dann schwierig. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das ärgert einen. Wobei ich da sagen musste, Markus geht mit diesen Dingen sehr, sehr gut um. 10 Tore sprechen für ihn. Und wenn man ehrlich ist, hätten es ja mehr als 10 sein müssen. Wie viele Chancen hat er noch versiebt? Ich bin total stolz auf die Entwicklung von dem Jungen. Warum? Weil genau das haben wir uns vorgenommen, gemeinschaftlich. Und mich freut das. Und mich freut das dann auch irgendwann, wenn so ein Junge bei einem großen Club spielt. Wir sind ein großer Club, aber bei einem noch größeren Club spielt. Weil das ist ja das Ziel und das Commitment gewesen. Leider ohne Gegenwert. Vielleicht, also nochmal um die Ausgangsfrage, die ich jetzt, ich bin nicht drum rumgerudert,
sondern naja,
das Schiff rudert. Vielleicht einfach, dass ich sage, es kann sein, es muss aber nicht. Es hängt immer davon ab, wie kann ich es ersetzen, was ist der Gegenwert, das muss man klar so sagen. Und im Hinterkopf ja immer noch zu haben, natürlich ist das Ziel, den Club zu stabilisieren und wir sind auf Platz 8. Wir sind so gleich nah nach oben wie nach unten. Das Ding ist noch lange nicht durch, das ist immer noch fragil. Trotzdem muss man auch sich die Frage stellen, wenn man beide hält und hält alle, im allerbesten Fall, wenn alles performt, wenn alles klappt, wenig Verletzte, ja, kann man vielleicht doch nochmal wo ranrutschen, wo man eigentlich im Vorfeld gar nicht dran, das ist gar nicht unser Ziel gewesen, aber meine Güte, manchmal passieren Dinge, die kann man im Vorfeld gar nicht planen, das muss man sich auch fragen. Man muss sich aber auch fragen, wenn man die beiden abgibt, rutscht man nicht nach unten rein. Man muss sich ja erstmal, bevor man nach oben guckt, muss man sich nach unten absichern. Ne, alles das muss man im Blick haben. Und dann muss man sich als allerletztes fragen, das wird dann immer mein Kollege Schippers machen, kann man sich das leisten? Ne? Kann man sich das leisten? Aus Fansicht weiß ich, wie eure Antworten sein werden. Aber man muss das abwägen. Das ist auch keine einfache Aufgabe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und meine Söhne fragen mich auch immer, was machen wir denn? Na? Ist doch logisch, man unterhält sich doch, ist doch nicht so, so steril in der Familie, wenn man am Frühstückstisch sitzt, dann kommt man runter und Papa, wie sieht's aus? Na,
wahrscheinlich hätten wir deine Söhne dann interviewen müssen, die hätten uns mehr sagen können.
Das weiß ich nicht, aber ist doch logisch, das macht man, alles andere wäre doch nicht authentisch, das ist doch normal, wie ihr mit Freunden darüber sprecht, wie ihr mit Bekannten darüber sprecht, sprechen mit meinen Söhnen drüber, sprechen mit Bekannten drüber, aber auch davon darf man sich nicht beeinflussen lassen von der ganzen Geschichte, ne?
Lass mich, bevor wir dann abschließend noch mit zwei Fragen so ein bisschen auf die Jugend gucken, dir noch zwei Namen entgegenwerfen, die uns einfach aus der Community von uns gespiegelt wurden, wo die Leute Gesprächsbedarf haben oder Hoffnung haben oder vielleicht auch Sorgen haben. Jan Sommer, dem lange ein Angebot vorliegt von euch, wo echt so alle ein bisschen drauf warten, Mensch, was ist denn jetzt? Vielleicht doch die Sorge, dass er geht. Und sie haben zusammen gespielt. Wäre einer wie Max Kruse einer für euch?
Also erstmal ist es so, dass Jan, ja, ihr habt recht, mit Jan haben wir ganz früh schon gesprochen, aber wie mit allen anderen auch. Es ist so, dass wir sehr früh mit den Jungs schon gesprochen haben, mit Jan auch. Dem Jan liegt ein Angebot vor. Wir haben auch gut gesprochen, das muss man sagen, und da gibt es eine Entscheidung nach der WM. Jan hat ganz klar gesagt, lasst mich jetzt, Jan war noch verletzt, ihr habt es mitbekommen, wir haben geguckt, alle zusammen, dass wir ihn so wieder hinkriegen, dass er spielen kann, damit er seinen Traum noch in der weiteren WM zu spielen, damit der wahr wird. Und deswegen haben wir dem Jan auch die Zeit gegeben, gesagt und uns committed, dass wir uns nach der WM, wenn er dann nach dem Urlaub wieder hier ankommt, wird es eine Entscheidung geben beim Jan. Und da bin ich kann es nicht sagen, das ist immer schwierig, euch Hoffnungen zu machen. Ich kann es nicht sagen, in welche Richtung das geht. Das ist wirklich so, dass ich sage 50-50. Warum? Nicht, weil der Club dem Jan keine Perspektive geben will. Der Jan weiß ganz klar, dass der, wenn ich eben über Führungsstruktur gesprochen habe, dass er ein ganz wichtiger Baustein in unserer Führungsstruktur ist, gar keine Frage. Aber du hast ja auch persönliche Ziele. Vielleicht willst du doch nochmal bei einem anderen Club spielen, vielleicht willst du nochmal irgendwo eine Meisterschaft holen. Alles das muss er abwägen. Zählt das mehr, als in einem Club vielleicht mal hier draußen über der 11. des Jahrhunderts zu hängen? Und da hat er große Chancen, sage ich ganz klar. Was wiegt mehr für dich? Und deswegen muss man das irgendwo auch verstehen. Und deswegen geben wir dem Jan noch die Zeit. Und da wird es eine Entscheidung geben und die wird nach seinem Urlaub sein. Ja, und wie es dann ausgeht, ich hoffe positiv, aber letztendlich kann ich das nicht sagen. Zu Max Kruse, Max ist ein guter Spieler, gar keine Frage, aber spielt bei uns momentan in den Überlegungen keine Rolle.
Richtung Ende noch ein ganz kurzer Blick so ein bisschen auf dein Steckenpferd, eigentlich auf deine Herkunft, Jugend, Nachwuchsarbeit, weil das jetzt so ein bisschen ein Blick zurück, gleichzeitig aber auch natürlich ein zukunftsträchtiges Thema ist, logischerweise. Unserer Wahrnehmung nach oder auch der generellen Wahrnehmung nach ist Borussia nicht mehr ganz so die Benchmark in der Jugendarbeit. Auch im Westen jetzt hier werden andere Vereine da häufig vorrangig genannt. Wie kommt das? Nimmst du das auch so wahr? Und habt ihr das intern irgendwie schon erkannt, das Problem, und auch vor allem die Ursachen dafür erkannt?
Ja, es ist letztendlich so, das ist so, das muss man sagen. Das heißt aber nicht, dass wir schlecht sind in der Jugendarbeit, sondern was bewertet man? Bewertet man Tabellenstände? Bewertet man, wie viele Spieler gehen nach oben durch? Ich würde es jetzt immer danach bewerten, wie viele Spieler gehen nach oben durch. Da waren wir Jahre vorher besser. Das muss man einfach klar so sagen. Und woran liegt das? Es liegt sicherlich daran, dass man irgendwann war man ein geborener, ist man nicht, aber man war eine Mannschaft, die eigentlich fast immer international gespielt hat. Internationale Klasse auszubilden, ne? ist deutlich schwieriger, als wenn man sich in einem Segment bewegt, wo man um den Klassenerhalt spielt. Ich kann mich erinnern an die Phase, wo wir gerade angefangen haben hier. Und das war der letzte Jahrgang, deswegen freut mich das so, den ich betreuen durfte, der 92er, wo dann Marc-André Ter Stegen, Julian Korb, Yunus Mali, Armin Younes, Elias Kachunga, Alexander Mühling, Bieler damals hieß der, jetzt Mühling, die sind alle, haben oben eine Rolle gespielt bei der ersten Mannschaft. Das war eigentlich, wenn du die sechs hast, brauchst du erstmal 10 Jahre gar nichts, weil das schafft normalerweise kein Club. Dann haben wir uns entwickelt als Club und dann hat das nicht mehr die Rolle gespielt. Dann war es noch ein Mo Dahut und dann kam lange Zeit gar nichts mehr, kam ein John Lewis Bayer, den ich als Eigengewächs sehe. Und wir müssen jetzt diesen Prozess wieder anstoßen. Das heißt, auch der Kader muss vielleicht so strukturiert sein, dass man sagt, da muss man sich vielleicht auch beschränken. Ja, und muss sagen, okay, wie sieht dann eine ideale Kaderstruktur aus? Vielleicht so, wie sie auf den Verteidigerpositionen aussieht momentan. Nämlich ein Rami als erfahrener Spieler, dahinter ein junges Talent mit Luca Netz. Auf der anderen Seite ein Stevie Leiner als erfahrener Spieler, dahinter ein junges internationales Top-Talent wie Joe Scully. Und wenn du das durchgehst, wäre es vielleicht gut, das im gesamten Kader so zu haben. Und dann hast du ja auch den Trainer, den musst du dann mit ins Boot nehmen, dass du sagst, fällt der Alte aus, dann muss der Junge spielen. Wie es bei Scully Leiner auch so war. Der hat sich den Platz jetzt leider erobert. Leider aus der Sichtweise von Leiner. So muss man das ja sehen. Und das ist jetzt ein Prozess. Und da gehören so ein paar Maßnahmen dazu, wie zum Beispiel. Wir haben doch den Eugen Polanski als Trainer Eigengewächs verloren, hört es blöd an. Der trainiert die U23 mit großem Erfolg. Die Position müssen wir neu besetzen. Desjenigen, der sich um die Talente kümmert, der sich um die Entwicklung, die Individualisierung dieser Jungs kümmert. Und im Profigeschäft, das ist ein Tagesgeschäft, da geht es um das nächste Ergebnis. Und es geht aber auch um Entwicklung. Und du musst einen haben, der sich auch für diese jungen Leute verantwortlich fühlt, der sie weiterentwickelt. Und du musst vielleicht auch im Jugendbereich einen Controller haben, der auch sagt, hört mal Freunde, weil ich habe das ja selber mitgekriegt, ich war Jugenddirektor und habe viele Spiele gesehen. Aber dann laufen Spiele parallel ab. Du siehst nicht jedes Spiel, du siehst nicht jede Trainingseinheit. Und vielleicht musst du einen haben, der sagt, okay, wir bilden aber auch nach den Prinzipien aus, die wir oben vorgegeben haben, holen auch nach den Prinzipien Spielern. Und da muss es ein regulierendes Regulator geben, der das kontrolliert. Und da haben wir jetzt zusammengesessen und wollen die Maßnahmen auch ergreifen. Und dann wird es ein Prozess sein. Es wird nicht so gehen, du machst ein Licht an und hast dann direkt morgen 3 Spieler. Aber ich kann sagen, dass wir Jahrgänge haben, die U17, die U16, die U15 sind übrigens Top-Mannschaften. Mit nicht nur Mannschaften, sondern sind auch richtig gute Jungs dabei, wo du sagst, da kann was draus werden. Aber dann müssen sie auch einen Platz bekommen oben. Weil sie müssen dann adaptieren an ein höheres Niveau. Dafür muss die ihnen den Raum geben. Und das ist das, was wir jetzt schaffen müssen. Trotzdem im Hinterkopf zu haben, aber erstmal müssen wir stabil sein. Weil in der instabilen Situation nur auf Jugend zu setzen, ja, das wäre fatal, sage ich. Weil Jugendspieler werden immer mal Situationen haben, wo sie eine Delle haben, wo sie nicht performen. Und wenn das passiert, und dann wird die Instabilität kann relativ schnell in eine Situation verfallen, dass du abschmierst und das darf dir nicht passieren. Und deswegen wird es ein Prozess sein, der dauert ein bisschen länger, aber den haben wir natürlich, weil das Teil unserer DNA ist, den müssen wir weiter verfolgen, weil es wird der Weg sein, der alternativlos ist bei Borussia. Da gehört neben der Entwicklung eigener Spieler, aber auch dazu, vielleicht auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, wo gibt es noch gute Spieler aus der Jugend, die man jetzt verpflichten kann. Ich sage euch ganz offen, trotzdem muss das ein Weg sein. Zu sagen, okay, gibt es da einen als Top-Talent identifiziert? Mo Dahut war so ein Beispiel, wollte keine Sau haben. Ne? Hat bei Fortuna Düsseldorf gespielt, geiler Fußballer, aber klein. Klein, retardiert, haben gesagt, den Homer passt ideal dazu. Und genauso hat er dann auch eine Entwicklung gemacht und so müssen wir die Zukunft wieder angehen. Und da sind einige dicke Aufgaben. Ungeduldig bin ich, würde ich am liebsten heute alle erledigt haben. Das wird ein Prozess sein, der dauert. Wir brauchen einen Vorschuss. Wir brauchen einen Vertrauensvorschuss von euch, weil da werden auch Phasen kommen, die werden scheiße sein. Auch für uns werden die scheiße sein. Wir leiden ja mit. Für uns ist ja immer so das Problem, so diesen Spagat zu finden zwischen Fan und Angestellter des Clubs. Weil wenn du in Gladbach geboren bist, bist du ja auch Fan des Clubs. Das ist ja nun mal so. Und du leidest doch mit. Und du kannst, du wachst dann vielleicht auch mal schweißgebadet auf und sagst, scheiße, ey, wie kriegst du das in den Griff? Und deswegen kann ich nur bitten darum, dass wir, und das muss ich ehrlich sagen, dass diese Fangemeinde ist sensationell. Warum? Wenn ich an den Marsch denke vor Hoffenheim. Ich habe auf dem Balkon gestanden vor dem Spiel, mache ich nie. Habe mir das angeguckt, dass die weiße Wand da anmarschiert ist. Wo gibt's denn das? Das muss man jetzt einfach mal auch klar so sagen. Das ist sensationelle Geschichte. Nach dem Derby gegen Köln, natürlich weißt du, was das bedeutet, wenn du, was da los war, als wir die mal eben weggefiedelt haben. Geile Geschichte, muss ich sagen. Und das zeigt mir, dass die Clubs den Weg jetzt annehmen. Aber der ist immer noch, der ist noch nicht stabil. Das muss ich sagen. Und da warne ich auch vor, weil das wird noch die ein oder andere Phase geben. Und gerade die nächste Saison, die nächste Saison wird die schwierigste Phase werden. Das muss ich klar so sagen. Und da brauchen wir viel, viel Vorschuss. Da brauchen wir auch, Fußball ist, was habe ich gehört, Leidenschaft. Ne? Da werden wir auch leiden müssen. Das muss man auch so sagen. Und da müssen wir alle gemeinschaftlich durch, wie so durch so ein Riesengewitter. Vielleicht fällt es nicht so groß aus, wie wir jetzt denken. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, ich kann nicht in die Kugel gucken. Aber danach gibt es auch wieder Sonne. Und da werden wir dran arbeiten, dass es das gibt.
Das macht mir jetzt ja fast Angst. Aber, vielleicht direkt darauf aufbauend, was sind deine Ziele für 2023? Ist ja jetzt wirklich Wahnsinn, wenn man mal guckt, was wir alles besprochen haben, was du da alles miterlebt hast jetzt in deinem ersten Jahr. Wenn du jetzt so aufs nächste Jahr schaust, was sind deine persönlichen Ziele? Was wünschst du dir für Borussia?
Ja, was wünsche ich mir für Borussia? Dass wir wirklich noch stabiler werden, als wir jetzt sind. Was wünsche ich mir? Dass wir die Gegner, die wir auf jeden Fall normalerweise bespielen müssen, auch dann auch so bespielen können, dass wir erfolgreich gegen diese Truppen sind, den Kader dementsprechend umbauen, dass wir nicht zu viel Substanz verlieren, vielleicht noch ein paar Skills dazu bekommen. Eine gute Transferphase 1 und 2. 1 heißt Winter, 2 heißt Sommer. Und irgendwann dann wieder aus dieser Position angreifen können und dahin kommen können, wo der Club eigentlich hingehört.
Vielen, vielen Dank, Roland, für diese wirklich super interessanten Ausführungen. Wir hatten für uns mal so als Arbeitstitel über heute gestellt, dass wir gerne deine Gedankengänge besser verstehen wollen würden und vielleicht auch und hoffentlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr cooles Gespräch dafür war. Von daher danke für deine Geduld, auch die Ausführungen, die du getätigt hast und dass es heute geklappt hat.
Ja, ich darf mich bedanken, war eine coole Geschichte und wie gesagt, wir hoffen dann, wenn wir in einem Jahr nochmal zusammensitzen, dass wir viele von den Dingen auch erreicht haben, die wir erreichen wollten.
Das schreiben wir in der Presseabteilung mit ins Buch. Vielen, vielen Dank und vielleicht an euch da draußen einfach jetzt eine coole fußballfreie Zeit, eine schöne Weihnachtszeit, euch und euren Familien. Genießt es und schaltet mal ein bisschen ab und dann, ihr habt es gehört, der Geschäftsführer Sport wünscht sich dann Leidenschaft und dass wir das Ganze dann auch hier wieder in den Borussia Park und in die Auswärtsblöcke bringen.
Genau, ich glaube, damit ist alles gesagt. Wir haben viel gesprochen und ich glaube, abschließend zum Interview kann man sagen, wir wünschen euch ruhiges Fahrwasser Richtung Ende des Jahres und einen sicheren Hafen am Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns im Januar wieder. Macht's gut.